Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Herzlich willkommen zu Ausgabe 59 von Endzone, der DAZN NFL Talk. Und es ist mir eben Vorlauf dieser Aufnahme erst aufgefallen. Ausgabe 59 für Super Bowl 59. Herzlich willkommen. Flo Hauser, hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich das gecheckt habe.
Krass. Ich hab's jetzt erst, das ist ja mega, Christoph
jetzt
Stadler.
Erst, ich hab's dir gerade erzählt, natürlich hast du jetzt erst gecheckt.
Ja, krass, aber wie passend, ey, mega. Ja, wir sind
also
in der
Folge 59 geil. Vom Podcast und Super Bowl 59. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste es so hinhauen.
Ich würde einfach mal sagen, dann die nächste Ausgabe wird dann nächstes Jahr vorm Super Bowl Folge 60,
absolut,
damit wir da wirklich im Ding bleiben. Nein, wir machen natürlich weiter, klar. Ja, Christoph, cool. Super Bowl Woche, einiges steht auf dem Programm. Die Spieler sind heiß begehrt. Es geht ordentlich los und rund in New Orleans. Und wir haben natürlich auch für diese Woche uns vorgenommen, euch das Wichtigste zu diesen Matchups mitzugeben. Und wir können da, glaube ich, schon mal sagen, da gehen wir auch durchaus in die Tiefe. Gemeinsam mit DAZN-Experte Nadine Nurassid und
genau,
uns beiden. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant und da ist, glaube ich, dann für alle die beste Einstimmung auf das Sportliche, was den Super Bowl betrifft.
So ist es. Holen uns noch was Neues aus New Orleans direkt ab oder New Orleans, weiß ich, was richtig ausgesprochen ist. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich war die letzten Tage ein bisschen abgelenkt von Luka Doncic, den Mega-Trade in der NBA, Luka Doncic. Und dann kam raus, Myles Garrett will getradet werden. Kriegen wir einen Luka Doncic Myles Garrett Gedächtnis-Trade in der NFL?
Boah, ich höre bloß auf, ey. Das tut mir als nicht Cleveland Browns-Fan.
Du bist ja fast gar nicht emotional involviert mit den Browns.
Aber Myles Garrett ist einer meiner, auch wenn er ein komischer Dude ist, auch irgendwie, aber wer ist es nicht in der NFL? Einer meiner Lieblingsspieler, der passt da einfach hin. Als ich das gelesen habe, ich war ein bisschen traurig. Und wenn das wirklich kommt, das wäre schon krass, was man da so hört, aber das soll jetzt noch gar nicht Thema sein. Das wird dann in der Offseason Thema sein, wer sich den da holen könnte. Aber er hat einfach keinen Bock mehr auf Cleveland. Das kann man, glaube ich, so zwischen den Zeilen rauslesen.
Kann ich aber nachvollziehen, weil mit dem wird er die nächsten Jahre nichts gewinnen. Und mal schauen, was die Dallas Cowboys dann für ein Paket schnüren. Da müssen ein paar First-Rounder etc. rein. Und auch bei Cooper Kupp gab es ja, Gerüchte sind es eigentlich keine mehr. Die Rams haben ihm relativ deutlich gesagt, wir wollen dich traden. Ja. Halleluja. Das wäre jetzt kein Luka Doncic-Trade, das sehe ich dann eher bei Myles Garrett, aber auch spannend, dass das irgendwie so auseinandergeht.
Ja, total. Erinnert euch alle, mitten in der Saison, glaube ich, in der Trade-Deadline-Folge, hatten wir das Thema, dass er ja bei irgendjemandem im Gespräch war, dann kam aber relativ schnell, nee, doch nicht. Jetzt haben die Rams bekannt gegeben und er auch über Instagram, ja, die haben mich jetzt informiert, dass ich weg soll. Er hat dann auch schon gesagt, vielen Dank Los Angeles, ich bin dann mal weg. Wird spannend zu sehen sein, wo er hinkommt. Hat er nicht mehr so den Workload wie davor, aber ist natürlich ein geiler Typ, einer der Garanten für den Super Bowl-Erfolg damals. Und schon ein Name, wo ich dann auch überrascht war, aber sie wollen ihn halt einfach nicht mehr bezahlen, weil er nicht mehr so viel Leistung bringt, offensichtlich.
Ja.
Aber schon irgendwie traurig auch, finde ich, weil der stand ja auch für dieses Team.
Bin sehr gespannt, wo er dann landet. Es wird komisch sein, Cooper Kupp in einem anderen Trikot zu sehen. Finde ich ehrlich gesagt dann noch komischer als bei Myles Garrett, wenn es dann soweit sein sollte. Noch ist ja kein Trade, also von daher.
Ja,
Gemach, alle Cleveland Brown-Fans mit dem Namen Flo Hauser nicht den Sand in den Kopf stecken, wie ein großartiger Philosoph im Fußball mal gesagt hat. Jetzt haben wir eigentlich schon über News gesprochen, machen wir damit einfach weiter.
Die News.
Ja, und da haben wir natürlich wieder einiges am Coaches, Coordinator.
Coaching-Karussell.
Am Sternenhimmel der Coordinator was für euch dabei. Natürlich nicht jeder Quarterback-Coach, den wir jetzt hier durchgehen, das würde den Rahmen sprengen. Aber es passiert sehr, sehr viel bei den einzelnen Teams, unter anderem in Houston bei den Texans. Die haben jetzt Nick Kelly als neuen Offensive-Coordinator vorgestellt. Das ist der bisherige Tight End als auch Pass-Game-Coordinator in der Offense. Coordinator der Los Angeles Rams. Gewesen ist ein Sean McVay-Schüler, wenn man so will. Das ist ja nie verkehrt, würde ich mal behaupten.
Ist ein Sean McVay-Schüler? War 2 Jahre bei den Rams, davor 6 Jahre bei den Patriots. Ist man dann da schon Sean McVay-Jünger, Schüler, was auch immer?
Ja, naja.
Aber so die Frage bin ich auch gestellt.
Ja, guter Call. Aber ich sag mal so,
wir wahrscheinlich entscheiden können.
Rein vom offensiven Denken eher ja, weil die 6 Jahre davor bei den Patriots weiß ich nicht, ob da so viel offensive Power da war. Spaß beiseite. Auf jeden Fall halt jetzt die letzten Jahre unter Sean McVay. Ich finde das ein sehr spannender Typ und eine sehr spannende Personale für die Houston Texans mit den Leuten, die da auch auf den Positionen zur Verfügung haben.
Ja, an dem waren wohl mehr interessiert. War noch nie Offensive Coordinator, war noch nie Play Caller. Also es ist was ganz was Neues. Und das mir dann so ein bisschen gekommen, weil ich finde, weiß nicht, ob es ein Trend ist, den man dann erkennt, dass ehemalige Tight End Coaches Offensive Coordinator werden, weil wir haben jetzt Nick Cayley in Houston, wir hatten schon Tommy Rees in Cleveland und Declan Doyle in Chicago. Deswegen, mich hat es so ein bisschen getriggert. Ich habe mal nachgeschaut, 10 von den aktuell 30 OCs, New Orleans und Jacksonville haben noch keinen, waren mal Tight Ends Coach. Also in ihrer Karriere irgendwann mal Tight Ends Coach. Das kann natürlich mal vorkommen, ist jetzt keine Sensation, aber waren jetzt wirklich die drei, die direkt vom Tight Ends Coach zum Offensive Coordinator wurden.
Ja, aber da sind wir wieder beim Thema, was ich zu Beginn oder ich glaube Woche 3, 4 mal gesagt habe, was generell so ein Thema ist für die Tight End Position, Run und Pass Game. Das musst du als Tight End Coach eben beides denen irgendwie vermitteln. Das ist im Play Calling als auch in den Fähigkeiten, die Spieler dann auch haben. Ne? Da sind Tight Ends eben wichtig. Also das ist vielleicht von beiden Seiten genau das Richtige. Und wenn die das dann gut machen, dann haben sie sich auch eine Beförderung verdient. Also so sehe ich das. Ne?
Vielleicht
also,
ist auch reiner, ist ein spannender Punkt. Ja? Reiner Zufall, dass jetzt gehäufter vorkommt, weil Arthur Smith war früher auch Tight Ends Coach und wurde dann OC. Ein Drew Petzing in Arizona war erst Tight Ends Coach und dann auch Offensive Coordinator. Also weiß nicht, müssen wir vielleicht mal beobachten, noch mehr kommen. Ist mir nur so, letzte Woche schon dachte ich es mir, Mensch, da sind viele Coaches, also Tight End Coaches, die direkt Offensive Coordinator werden.
Ja, hast absolut recht. Spannender Punkt, definitiv. Aber ich glaube, genau wie bereits erwähnt, aus den besagten Gründen, ist eh eine coole Position. Und bei ihm, um nochmal auf Kelly zurückzukommen, ja auch als Pass Game Coordinator, eben dann ja auch bei den Rams eine durchaus interessante Kombo. In dem Passing Game mit Matthew Stafford und so, ich glaube, das wird CJ Stroud auch sehr viel helfen.
Ja, wird. Ist eine spannende Kombo. Ich meine, Bobby Slowik haben wir auch hochgejubelt, der ist dann tief gefallen. Mal schauen, wie es da weitergeht, aber war wohl eben ihr erklärtes Ziel, ihn zu holen. Ja. Wir haben noch ein paar mehr neue Offensive Coordinator. Die Las Vegas Raiders haben sich den 61-jährigen Chip Kelly geholt. Da gab schon die Gerüchte, dass das ein heißer Kandidat sein soll bei den Raiders. Der war die letzten 7 Jahre am College, letzte Saison dann Offensive Coordinator beim Champion bei Ohio State. Und das letzte Mal, ich musste auch nochmal nachschauen, ich wusste es nicht auswendig, 2016 war Head Coach bei den San Francisco 49ers mit einem 2-14-Record damals die Saison beendet.
Ja, nicht so cool ausgeschieden aus der NFL, aber ein sehr, sehr erfahrener, ein Veteran, der auch schon über 3 Jahrzehnte oder ich glaube sogar jetzt dann fast... Ja doch, 3 Jahrzehnte sind es, Coach-Erfahrung hat, er hat auch relativ frühzeitig immer sich dafür schon interessiert und das ist jetzt die Altherrenmannschaft bei den Raiders, aber eben die setzen komplett auf Erfahrung, also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Ich erzähle es ja immer wieder, Raiders-Fan in meinem Umfeld, der war durchaus angetan von dieser Personalie.
Ich weiß noch nicht, weil es so ein bisschen die Abkehr ist von vielen anderen, die auf diese Jungen, wir haben teilweise welche mit 28 oder sowas, was aber nicht heißen soll, dass du mit 61 ja nicht gut bist, aber mit Pete Carroll schon einen sehr alten Headcoach, Chip Kelly ist jetzt der teuerste oder bestbezahlte Coordinator mit $6 Millionen pro Jahr. Fand ich jetzt auch, okay, da spricht natürlich das Resümee, die Erfahrung und sowas mit, aber auch das krass, den als teuersten Coordinator dann einzusetzen.
Ja, aber ich glaube wirklich, was den Raiders gut tut, ist einfach Erfahrung und Ruhe. Und das können Pete Carroll, das kann Chip Kelly und teuer hin oder her. Ich glaube, da setzt man total auf die Veteranenerfahrung und wenn sie was brauchen, dann ist jetzt nicht wieder frisches Blut und wir wollen alles umkrempeln, sondern einfach mal stick to the plan.
Das Geld zählt ja nicht gegen ein Cap, also es ist völlig egal, du kannst ihm auch 100 Millionen geben, das sind alles Milliardäre, das werden sie nicht merken, das können sie auf der Portokasse bezahlen. Absolut. Der war wohl letztes Jahr auch schon Kandidat bei den Raiders, nachdem Kingsbury ja dann von sich aus ausgeschieden ist in diesem Rennen, der wollte aber dann wohl zu viele eigene Leute vom UCLA-Staff mitbekommen, wo er vor Ohio State war, also da findet dann jetzt im zweiten Anlauf zusammen, was vielleicht zusammengehört, keine Ahnung.
Bringt aber Stand jetzt, glaube ich, keinen mit, ne?
Ich habe jetzt zumindest auch nichts gelesen. Ne? Also vom fetten Staff letztes Jahr zu keinem Staff diesem Jahr. Ja.
Auch interessant. Kommt auch dann vor, deswegen auch die kurze Mitpersonale Patrick Graham bleibt der DC unter Pete Carroll und Tom McMahon bleibt Special Teams Coordinator.
Genau. Da können wir es kurz und knackig machen. Die Jets, neuer Offensive Coordinator. Tanner Engstrand ist der neue Mann da. Der war bisher bei den Lions Passing Game Coordinator, also hat unter Ben Johnson dann quasi gearbeitet. Der kam 2020, damals noch als Matt Patricia Head Coach der Lions war, nach Michigan, blieb dann auch unter Campbell, war wohl auch ein Kandidat bei den, oder war für viele ein möglicher Kandidat vielleicht auch bei den Lions da was, war, was zu machen. Scheinbar, was ich jetzt nochmal gelesen habe, die Jets hatten Nick Cayley, den haben wir gerade schon gehört, jetzt bei Houston als ihren Top-Favoriten. Der wurde es dann nicht, deswegen zu Engstrand gegangen. Schauen wir mal, was das wird.
Ja, Pass-Game-Koordinator, glaube ich, kein Tight-End, aber auch da, glaube ich,
nein, das war nicht tatsächlich.
Wenn man von dem Team kommt, auf der Position als Assistant Coach, auch nicht verkehrt. Und bei den Jets, wie gesagt, da brauchen sie frischen Wind, aber auch ein bisschen Erfahrung. Das haben sie auf der defensiven Seite gemacht, mhm, mit Steve Wilkes als neuer Defensive Coordinator und Chris Banjo als neuer Special Teams Coordinator. Aber Wilkes finde ich wirklich sehr spannend, der ja auch schon Interims Head Coach war und sowas, der in der Menschenführung auf jeden Fall ein sehr, sehr guter ist. Ist vielleicht genau das, was die Jets brauchen, mit einer immer noch relativ guten Defense. Aber wie gesagt, da wird ja auch in der Offseason mit Sicherheit einiges passieren, auch spielerpersonaltechnisch.
Was ja Aaron Glenn, der neue Headcoach, angekündigt hat, er wird keine Plays callen, das wird also Steve Wilkes übernehmen, mhm, hat er zuletzt 2023 bei den Niners gemacht, wurde er nicht ganz so happy, war 2019 bei den Browns und 2017 Carolina Defensive Coordinator, war nach einem Jahr immer Schluss, weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen dann tatsächlich, ja, ist oder ob es die Umstände waren, mal schauen.
Ja, ich glaube,
da wollte man immer gerne, oder auch den Chats, dass es länger geht.
Ja, da wollte man immer auf ein höheres Pferd setzen, aber ich fand den eigentlich immer echt gut, auch im Umgang mit der Kabine einfach.
Also, ja, ich glaube, das hat dann
wir halt mitbekommen, ne?
Weiß nicht, mit Steve Wilkes, den dann, Shanahan von der Sideline nach oben gesetzt hat, so quasi, das war irgendwie, mhm, dann schon das, mhm, das, ja, da war Anfang vom Ende, so kann man es vielleicht sagen.
Ja.
Genau. In San Francisco.
Er ist halt kein Uli Hoeneß, der immer überall sitzen kann, ne? Mal oben, mal unten, das kann sich nur einer erlauben. So, dann noch eine Personale, die ich spannend finde, wo ich eine Frage an dich habe, tatsächlich. Die Dallas Cowboys holen Clayton Adams als neuen Offensive Coordinator und der war vorher Offensive Line Coach, mhm, von den bei den Cardinals. Als ich diese Meldung gelesen habe, ich habe es leider nicht nochmal nachgeguckt, Schande über mein Haupt, aber O-Line Coach als neuer OC fand ich auch so,
ja, interessant.
Brian Schottenheimer wird die Plays callen,
genau,
der das vorher nie gemacht hat. Das ist ja auch das andere Thema, das hatten wir schon mal. Und jetzt holt man einen O-Line Coach als OC, das bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so passt.
Ich meine, bei der O-Line könnte ein bisschen was passieren bei den Cowboys, mal abwarten, wie es dann final ausschaut.
Ja, klar, aber ja.
Die Lauf-Offense war nicht gut, die war bei Arizona gut, da hat dann die O-Line eben dementsprechend mitgearbeitet, war, ist vielleicht aber auch mehr Qualität mit da. Weiß nicht, ob das der Hintergedanke ist, aber tatsächlich habe ich mir auch mal, ein O-Line-Coach, der direkt Offensive-Coordinator,
ja,
wird.
Ja.
Interessant, aber ja, dadurch, dass Schottenheimer das Play-Calling übernimmt, eigentlich ist der gefühlt so ein halber Offensive-Coordinator. Weiß ich, also bei den Cowboys lasse ich mich überraschen, ich bin von allem noch nicht so, nee, hundertprozentig angetan, sage ich ganz ehrlich, was sie da machen.
Da schwingt immer so ein bisschen was mit. Also
ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ich sag's ganz,
ja,
ehrlich.
Eben, ich ja eben auch nicht, aber dann sind wir da einer Meinung. Dann die Bucks mit neuem Offensive Coordinator John Grisard.
Josh, glaube ich, heißt er, oder?
Josh, was habe ich gesagt?
John, oder habe ich falsch verstanden?
Achso. Nee, dann kann schon sein, dass ich ihn genuschelt habe. Es ist Josh. Josh Grisard, der intern befördert wurde, mal wieder ein neuer Offensive Coordinator für
der
die Bucks.
Achte in acht Jahren für Mayfield. Der achte genau. In acht Jahren.
Das ist schon krass. Das ist schon krass. War Passing Game Coordinator, also jetzt kein Unbekannter, der natürlich auch damit involviert ist im Play Calling oder in der Erstehung des Play Callings, aber das nicht gecallt hat. Genau. Und ja, wieder mal alles auf Anfang, aber Baker ist es gewohnt. Abfahrt in die Playoffs, würde ich sagen.
Ja, in dem Fall finde ich es ganz clever, einen aus dem eigenen Stall zu nehmen.
Ja, unbedingt.
Vielleicht dann nicht so eine Riesenumstellung jetzt wieder für Baker Mayfield.
Ja. Ja.
Die Jacksonville Jaguars haben einen neuen Defensive Coordinator, Anthony Campanile von den Packers kommt der, war da Linebackers-Coach beziehungsweise Run-Game-Coordinator, war davor 4 Jahre bei den Miami Dolphins, erst unter Brian Flores, dann unter Mike McDaniel am Arbeiten. Ja, ich meine, die Packers hatten sich ja verbessert unter Heffley, insgesamt eine ganz gute Laufdefensive, im Gegensatz zu Jacksonville, vielleicht ist das auch so ein Ansatz.
Ja.
Und Liam Cohen, der neue Headcoach, hat schon gemeint, der spielt eine aggressive Defensive und das System passt zum Team.
Ja.
Das muss ich mir tatsächlich dann auch erstmal noch anschauen, ob das so ist. Aber ich glaube, die Jaguars haben letztes Jahr zu wenig aus ihrem schon vorhandenen Potenzial rausgeholt in der Defensive.
Auch Turnover-mäßig übrigens. Und auch da soll ja, so wie ich es gelesen habe, er setzt auch sehr viel auf Physis. Das ist ja immer
genau,
so
aggressiv,
leicht dahergesagt.
Physisch, genau, ja.
Aber ich glaube, das ist das, was die Jacksonville Jaguars unbedingt brauchen. Genau, und dann haben wir noch zwei Nachrichten, die eigentlich trauriger Natur sind, oder? Kann man das so sagen? Oder vielleicht auch freudige für jeweils den betreffenden Spieler. Zwei ehemalige oder jetzt ehemalige NFL-Spieler beenden die Karriere. Das ist Kicker Mason Crosby und Safety Micah Hyde, die das jetzt die Tage nach einer längeren Karriere jeweils bekannt gegeben haben. Schon irgendwie traurig, aber für die freut's einen, weil dann sind sie halt jetzt durch.
Ja, Micah Hyde, der kam ja während der Saison nochmal zu den Bills, hat dann, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Korrigiere mich, ich weiß es nicht auswendig. Auf jeden Fall hat er dann schon angekündigt, nach der Saison wird für ihn dann Schluss sein, nachdem er vorher kein Team gefunden hat, die Bills ihn so zur Absichern geholt haben. Ja, ich glaube, das war dann spürbar für ihn auch, dass es in die Richtung geht, genauso wie bei Mason Crosby. Nach 17 NFL-Jahren hört er auf, war diese Saison ohne Team, ist glaube ich dann auch so ein Zeichen. Und Crosby war die letzten Jahre in Green Bay nicht mehr der alte Mason Crosby, ist immer noch der All-Time-Leading-Scorer bei den Packers. Das sind dann oft gerne mal die Kicker, wenn sie so lange bei einem Team sind. Ja. Hat 258 Spiele für die Green Bay Packers absolviert. 3 mehr als Brett Favre, ist Franchise-Rekord. Also der hat sich schon verewigt, aber ich sag's mal so, einer, der den Packers durchaus nahe steht und die Spiele öfter mal schaut, es war die letzten 2 Jahre zäh. Ja. Also es war so ein Quarkbeinchen irgendwann.
Ja, völlig legitim, dass er dann jetzt nach einer durchaus illustren und sehr guten
Karriere. War schon eine gute Karriere, ja.
Ja, absolut den Hut nimmt. Genau.
Werbung.
So, der Super Bowl steht vor der Tür. Wir sind in der Super Bowl Woche und wir beide gemeinsam mit Nadine dürfen den auf The Zone begleiten. Christoph, hast du denn irgendwelche Routinen oder Must-Haves für die Vorbereitung auf das Spiel? Du wirst ja als Kommentator fungieren.
Must-Have oder Habits, Routinen habe ich nicht wirklich. Ich falle relativ schnell in den Rabbit Hole, wenn ich ehrlich bin. Das geht relativ schnell bei Themen.
Plus aber eins,
machen es die Amis einem auch wirklich leicht reinzuplumpsen, weil es so viele Daten gibt. Aber erstmal freue ich mich wahnsinnig auf diesen Super Bowl. So ein Rematch hat schon immer was, wenn man nochmal drauf schaut, was war da vor 2 Jahren. Und das Wichtigste, ob ich jetzt kommentiere oder moderiere oder ob ich es daheim schaue, ist halt einfach durch die Nacht zu kommen, nicht einzuschlafen. Ich liebe es, live zu schauen. Ich finde es auch klasse, Real-Life zu schauen. Ich liebe es aber, live zu schauen und da alles mitzubekommen, auch so Reaktionen auf Social Media. Eigentlich gibt es dann nur halt die Pinkelpause, wenn Werbung läuft. Wenn dann mal Werbung läuft, dann gibt es die Pinkelpause. Ansonsten will ich eigentlich kein Play oder irgendwas verpassen.
Ja, und das geht mir alles übrigens ganz genauso, Rabbit Hole, als auch nichts verpassen. Deswegen, wenn du die ganze Nacht durchhalten willst, darf unser Partner Red Bull nicht fehlen an der Stelle. Ja, das muss man schon mal sagen. Und zack.
Das Zischen. Ja, hast natürlich recht. Die Kühlschränke sind von uns voll, wurden aufgefüllt. Danke dafür. Ich hoffe übrigens auch im Büro dann am Sonntag. Das weiß ich gar nicht. Ich war schon länger nicht mehr im Büro.
Guter Punkt. Sehr guter Punkt, ja.
Aber denkt ihr daheim auch dran, euch rechtzeitig mit Red Bull für einen Super Bowl auszustatten? Falls noch nicht geschehen, macht's denn. Der Super Bowl kommt schneller, als ihr denkt. Jetzt mache ich auch noch eins auf. Muss ich kurz vom technischen Equipment ein bisschen wegmachen. Und sag dann zum Wohle.
Und fliegt dein Mikrofon weg. In diesem Sinne, macht eure Kühlschränke voll und seid für den Super Bowl bereit. Prost.
Werbung.
Ja, und ich hatte es ja euch, oder wir hatten es euch zu Beginn unserer Aufnahme ja versprochen, wir schauen auch mal nach New Orleans und machen das mit einem, der letztes Jahr auch schon mit dabei war. Hängt natürlich damit zusammen, dass die Chiefs wieder im Super Bowl sind. Quelle Surprise. Adam Teicher, der für ESPN über die Chiefs berichtet, war letztes Jahr, wie gesagt, schon mit dabei. Da habt ihr nicht sehen können, weil die Kamera kaputt war. Er hatte ein Jahr Zeit, die Chiefs zu verfolgen, die Kamera einzustellen. Und ich freue mich ungemein, dass Adam mit dabei ist. Er hat uns ja im Vorgespräch, Flo, noch verraten, dass es sein letzter Super Bowl sein wird. Mhm. Krass. Ja. Weil er dann in wahrscheinlich Rente geht und mit der Frau Sachen unternimmt.
Er sagte,
nicht mehr wann, mit den Chiefs.
Er sagte, wann dann? Fahrrad fahren und Skifahren. Besser geht's ja nicht.
Na und dann schau und hören wir jetzt rein zum Gespräch mit ESPN-Reporter Adam Teicher und da geht's natürlich über die Kansas City Chiefs. Adam, we talked exactly 1 year ago about Super Bowl 58. 1 year later, again, the Chiefs. So it was clear, isn't it, that the Chiefs are going to Super Bowl as every year?
Yeah, you know, the last two, I wasn't really sure, you know. Last year, I was really surprised. Toward the end of the season, they were not playing well, and they had some things that it didn't look like they were going to be able to fix. And I was really thinking last year it was going to be their year to get beat. But this year, maybe not so much, but they played well and won a couple tough playoff games, and here they are.
So you're more sticking to the momentum because the season of the Chiefs, and I mean, quite offensively, was not that good in the first half of the season, I guess, and there were a lot of one-score games. But this is for you; it's not a topic. So you're going for momentum in the playoff Chiefs, I guess.
You know, they're playing well. I mean, yeah, they've other than that Denver game where they rested all their starters, they've played well.
Sure.
And, I think it's going to be a great game. You know, Philadelphia is very good on both sides of the ball, but the Chiefs maybe have the better quarterback and the better coaching staff, and they just seem to do all these things well at the end of the game. So I think it's going to be a very close game.
But it's very interesting that is your opinion is mine as well, because last year, I mean, it wasn't an unbeatable team. This year, everybody thought maybe this is the year to beat the Chiefs. No, they are still in the final in the Super Bowl. How did these developments during this season? Because we were always talking the one score games. They are not as good as they probably should be as a 15-2 team, maybe a 16-1 team. How do you see the progress during the season?
Yeah, they've certainly made the plays when they had to. And some of it, I guess you could say, is a little bit of luck. The ball has bounced their way. You remember they beat the Raiders later in the season when the Raiders dropped the snap. Aiden O'Connell, the Raiders quarterback, dropped the snap. He wasn't looking, and the Chiefs ended up recovering. And then there was the Baltimore game where Isaiah Lively stepped with half of a toe out on the end line. And so the Chiefs win. And there was the field goal that Matthew Wright, the Chiefs kicker, put through the upright, off the upright and through. And so there's some luck there. But they also made their share of plays. You know, the blocked field goal against Denver to win the game. That's not luck. And they stopped the Atlanta Falcons twice inside the 20-yard line in the last 5 minutes. That's not luck. So they, you know, the fourth down stop against Buffalo and the running out the clock against Buffalo in the AFC Championship games, those things aren't luck. They made the plays. So they're winning in all these key situations, and that's a tough way to live, I think. But they're doing a good job of it.
Maybe to get an inside look, because you're covering them, you're writing about them, you're always around the team. Would you say with all these, it's more like they have mentally the best experience to overcome some critics over the season, as we mentioned already?
That's a good way of putting it. They seem to be very tough in those moments. And that's when other teams need to be particularly sharp. And it just, they always haven't been. But boy, the Chiefs always seem to find a way.
How do you see the situation regarding pressure? It's only my opinion. I feel there's more pressure for the Eagles. Of course, the Chiefs want to get the three-peat, make history. But I mean, they're so used to win. They know they can win. The Eagles maybe have a little bit more pressure than the Chiefs because you don't want to lose two Super Bowls in row.
Yeah, no, I think that may be accurate. You know, to come away with nothing after two trips to the Super Bowl would be a tough thing for any team, I think. And you know, certainly the Chiefs can make a piece of history here, like that no one has done before by winning three in a row. But it's not like they have nothing to show for their time here in the last few years. So I think I would agree with that assessment. But, you know, once they kick off, I think all that stuff is forgotten and they just sort of play the way they're going to play.
But is there maybe some kind of like a feeling, because you're also in New Orleans, of course, the media days are going on. Of course, the Chiefs more than the Eagles maybe are also experienced in both things. But do you have a feeling like there is a pressure when the guys are answering questions, maybe also harder questions and that stuff?
No, I don't think so. They seem to have handled it pretty well. You know, they're coached up on this as well. They're kind of told what to say and what to stay away from. And so they know how to handle those media sessions. So I've not heard anything out of the ordinary or something you really wouldn't expect. So, no, I wouldn't say that.
Is that three-peat topic? Is it a topic? Because, I mean, Travis Kelce said immediately after winning last year, yeah, let's go for the three-peat. Is that a topic in the city? Of course, for the team, I mean, you can make history. Or is it just, no, we want to win as many Super Bowls as possible?
Yeah, no, they want to win as many Super Bowls as possible. You know, Patrick Mahomes has talked a lot about chasing a lot of Tom Brady's records. And the biggest one of all is, of course, Tom Brady's 7 Super Bowl championships. Well, you know, this would be a good one for him to get. This would be number 4 for Mahomes. But it only counts as one. You know, he would have a three-peat, something that Brady has not done, but he's still three behind. So you know, the question has been put to me, would the Chiefs rather win this season, you know, get their three-peat, but not win in 2025 and 2026, or would they rather not win this year, but get the next two, win in 2025 and 2026? They would take the latter. So they would take the option of winning the two rather than the one. So, yes, they love to make history. Make no doubt about that. But not at the expense of winning championships, multiple championships in future years.
Yeah, but
that's a good point. Christoph.
Yeah.
No, sorry. Go ahead.
Yeah. Also the Hunt family talked about it, of course, about the three-peat. And also he talking always about the coaches. You mentioned it before, I guess, in half a sentence, that the Chiefs are a good coached team with Andy Reid. There you go again for experience, so to say. How important is this guy? Because we're always talking about Magic Mahomes, Travis Kelce, the playoff Chiefs and the pressures going on. But you cannot always break it down to the players' mental health, so to say. So is Andy Reid maybe the biggest factor for this dynasty of the Kansas City Chiefs? And also good news that he's at least going for one more season?
Yeah, he's got a wealth of experience here. I mean, he's now, this is his fifth Super Bowl and more playoff games than any coach in NFL history now. So he's had a lot of experience here. And not only that, but particularly recently, he's done a lot of winning. And when you've got that kind of resume, people tend to do as you ask them to do because they know that what you're asking them to do might win them a Super Bowl, right? So there's a lot of buy-in from the players. There's a lot of trust from the players. And that can make a difference in big situations, believe it or not. I mean, it doesn't mean what they do always works or the things that Andy Reid, the things that he calls or whatever, the decisions he makes are always right. They're not. I mean, that's just the nature of it. But the point I'm making is that the players believe in him and they might take what could be a bad call and make it work because of their belief in that. So there's a lot of that going on right now with the Chiefs. And it's I think a pretty healthy thing in terms of how they win and explaining how they win.
We didn't talk one word about the Philadelphia Eagles. Again, a rematch up. Is it the common sense for the Chiefs? We always play them at least twice.
Yeah. I mean, San Francisco,
yes.
Philadelphia, they got to get Tampa a second time too.
Yeah, absolutely.
Yeah, for sure.
So what do we expect from this matchup? To be honest, I still don't have a real feeling for this matchup because you have that Saquon Barkley guy on the other side. Mm-hmm. On the other end, it's the Chiefs. We don't know how they look when they lose. It's such a 50-50 game.
Yeah. There's a lot for the Chiefs to deal with the Eagles. Between when the Eagles have the ball, they're a very good offensive line. Saquon Barkley, two very good wide receivers, a good tight end. Quarterback had a big game last week. I mean, that's a lot for any opponent to deal with. So Chiefs are going to have to make some choices and maybe some tough choices on how they're going to do things. And are they going to make a priority of stopping Saquon Barkley? And if so, what is that going to mean for Devontae Smith and AJ Brown? Those two guys had, you throw in Dallas Goedert, those guys had, I think 20 catches for over 200 yards in the Super Bowl 2 years ago. Chiefs can't have that if Saquon Barkley also has a big game. Mm-hmm. The Chiefs are going to have to pick and choose what they want to do. I think if they want to, Saquon Barkley might get 100 yards, and that's okay. They just have to make him work to do it. They just have to make sure he gets the ball 25 times or whatever if he's going to get his 100 yards. But if he's going to rip off these big, huge runs that he's been getting seemingly once or twice, these 60, 70-yard runs seemingly once or twice every game now, that's going to be very tough for the Chiefs to overcome. So particularly when the Eagles have the ball, I think this is going to be a very interesting game. But also on the other side of the ball, I mean, the Eagles can rush the quarterback, very good up front, good on the back end as well. You know, where can the Chiefs find the matchups there? Maybe with Travis Kelce, as it's another game where he has a big game. So the X's and O's are going to be fascinating on both sides of the ball, really. But I think particularly when Philadelphia has the ball.
Of course. And what do you think would be maybe more important for the balance regarding the Chiefs defense? Because As you mentioned, the Philly passing game is kind of lacking, of course, and they're just number 29 in passing yards. But the rush offense is quite good. But Steve Spagnuolo, he faced two times the leading rusher in the league, 3.6 yards per carry. Uh-huh. Do you rely on that, or do you think maybe, but we should not forget the passing game? I mean, it's just one game.
Yeah, that's my point. This is a real dilemma here for the Chiefs, and I'm interested to see which way they go with it. But I can't see how they can let Saquon Barkley have the big game like he's had seemingly for the last several games. You can't let him go for the 50, 60, 70-yard runs, because that's going to be very difficult for the Chiefs to overcome. Chiefs don't get a lot of big plays on themselves offensively. So they can't match that, or have had trouble matching that when other teams do that. So they've got to limit the explosive plays on whether it's a passing game or the running game. But if Barkley's going off on them, that's going to be tough for the Chiefs to overcome.
Flo, do we have another question sports-wise? I have a last question. I have to ask it as a last question, because it was so funny in the media days when we got the snippets. Mahomes, Kelsey were asked about the ref decisions. Mm. You watching all the games, how is that topic in Kansas City for you as a Chiefs reporter? We talked so much about the Chiefs and the refs. We have the memes when the Andy Reid is kissing another referee, a little bit ridiculous. How do you see that whole topic?
Yeah, it's become a topic point. I think the Chiefs are a little using that maybe as a little motivation, that they're hearing that and saying, well, maybe people think we need this help from the referees to be good. But I don't see it myself, but certainly I think they're getting irritated. And to me, the most telling comment was somebody asked Travis Kelce, what would your question be for the media? And he said, well, why are you leaning into this referee conspiracy theory? So, they're getting irritated by this. And I don't know whether a lot of the Chiefs I've talked to seem to think it's, teams that are tired of the Chiefs' success, or fans that are tired of the success and are just trying to throw stuff out there as theories to why they're winning. But, I don't know that I think it's I haven't seen any calls that have just been ridiculously over the top. There have been a couple that have been sort of, hey, what is this about? But there have been a couple that have gone against the Chiefs that way as well.
I don't know how deep you are in soccer. In Germany, call it the Bayern München luck.
Bayern Munich. Yeah, exactly. But there were also the kind of, for me, kind of like disrespectful questions about this topic, also on Mahomes on the media days. But maybe a last question also, because you are in New Orleans. How's the atmosphere going on around them? The radio raw and the media availabilities, the training facilities, the hotels. What's going on there?
It's pretty intense. You know, New Orleans is the one Super Bowl, at least that I've covered, where everything is right down here. You know, the team hotels and all the other hotels. I mean, there's hundreds of hotels down in the downtown area, and the media center is there. And so everything is, the stadium is right there. So everything is just compacted into one area, and it's been a lot of fun. It was like Las Vegas last year a little bit. You know, the team stayed out very far from downtown, from the strip area. So that was a little different, but this has been very good. And this is a great atmosphere for a Super Bowl, maybe the best one I've seen yet.
Oh, wow.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Also Adam Teicher, vielen lieben Dank nochmal. Seit 1993, wollte ich sagen, macht er diesen Job jetzt wohlverdient, das letzte Mal beim Super Bowl dabei. Aber jetzt machen wir weiter bei uns im Programm, und erneut beim Super Bowl mit am Start ist unsere DAZN-Expertin Nadine Nurassid. Wird am Sonntag ab 23:45 Uhr mit Christoph Stadler kommentieren. Ich darf als Moderator dabei sein, und dementsprechend, Nadine, haben wir dich natürlich eingeladen für eine vernünftige Vorschau auf Eagles Chiefs im Super Bowl 59. Wie hyped bist du denn schon?
Ja, also auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet, dass ich so eine einfache kriege zu Beginn. Aber die Antwort ist
ich habe eine schwere, ich melde mich schon.
Die Antwort ist ja, ich bin sowas von ready. Ich muss gestehen, ich hätte nicht erwartet, dass es diese Konstellation wird. Ich dachte Blau gegen Blau. Aber jetzt ist es Chiefs gegen Eagles, und kann's kaum erwarten.
So, dann haue ich gleich die ganz schwere Frage raus, weil das stelle ich mir die ganze Zeit schon. Haben die Eagles, ganz ehrlich, haben die überhaupt eine Schwachstelle? Wenn ja, was wäre die Schwachstelle?
Boah, jetzt
habe ich mich schon vorbereitet auf so eine Stilfrage.
Good Cop, Bad Cop.
Ja, sie haben auf jeden Fall eine Schwachstelle und die ist tatsächlich dort, wo sie ihre Stärke haben und das ist wahrscheinlich in der Offense-Line. Man kann jetzt mal davon ausgehen, es könnte passieren, dass beide Center, Juergens und Dickerson, nicht wirklich fit sind. Und das ist ja eigentlich die große Stärke, die beste Offense-Line vermutlich in der NFL, die genau auf der Center-Position geschwächt sein könnte. Und naja, Jalen Hurts hat nicht umsonst ein bisschen Kritik gekriegt über die ganze Saison hinweg, dass er erst auf den Ball nicht ordentlich aufpassen konnte, dann so ein bisschen zum Game-Manager avanciert ist, der vielleicht keine Risiken eingeht. Den Super Bowl gewinnst du aber nicht, wenn du keine Risiken eingehst.
Da sind wir doch eigentlich schon, oder? Dass wir auf die Eagles Offense schauen und die Chiefs Defensive gegenüberstellen, weil da waren schon ein paar Sachen mit dabei, die, glaube ich, definitiv ganz spannend sein werden. O-Line ist, glaube ich, dann das wirklich, das wäre, glaube ich, auch meine Antwort gewesen, was einfach heraussticht. Nicht, dass die schlecht wäre, es ist die beste, eine der besten, aber das Fragezeichen, Cam Jurgens, der eigentliche Center, hat selber gesagt schon bei der Media Availability, nee, der spielt auf jeden Fall. Lane Dickerson, der Guard, hat auch gesagt, nee, er spielt auf jeden Fall. Aber wie fit sind sie halt wirklich? Sind sie bei 100% eher... Nein, auf der anderen Seite waren es 2 Wochen Pause.
Und Anschlussfrage auch an dich, Nadine, genau mit dem, wir haben ja auch die Bilder gesehen aus dem Championship-Game, der Tush-Push, das, was sie natürlich auch gerne machen, ist das etwas, was ihnen vielleicht genommen wird? Weil wir wissen, wie tief der Center und so da runtergehen muss und wir wissen, der eine hat Rücken, der andere hat Knie. Auch wenn sie beide spielen, die werden beide nach dem Spiel definitiv erstmal eine Weile ausfallen. Und es ist ja nicht so, dass die da ein bisschen Muskelzucken haben, sondern die haben ja wirklich Verletzungen, also nicht zu unterschätzen. Ja. Ist das etwas, was ihnen vielleicht wirklich genommen werden wird, dieser Tush-Push oder dieses Laufspiel im Runblock generell?
Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, weil er hat ja auch im Championship-Game, als dann Cam Jurgens reinkam, sind sie ja noch den Tush-Push gelaufen. Und das ist natürlich ihr Cheatcode. Und sie müssen ihr A-Game bringen als Gesamt-Eagles. Und darauf werden sie nicht verzichten können. Und wenn es ihm jetzt wirklich besser gehen sollte als vor 2 Wochen, wovon jetzt erstmal auszugehen ist, dann denke ich, dass wir den Tush-Push sehen werden und dass ihr Cheatcode einfach ist. Und sie den auch brauchen, um übers Feld gehen zu können und vor allen Dingen die Time of Possession zu haben und damit die Uhr ein bisschen zu melken. Und das müssen sie tun gegen die Chiefs-Defense.
Einfach diese Chiefs-Defense, die ist jetzt nicht exorbitant gut. Ich fand sie letztes Jahr im Liga-Vergleich besser. Trotzdem ist immer noch eine sehr, sehr gute Defensive, weil du eben auch wahnsinnig viel individuelle Qualität hast. Steve Spagnuolo als Defensive Coordinator, die haben 58 Unblocked Pressures dieses Jahr. Das ist Platz 3. Wenn die O-Line angeschlagen ist, also wenn ich das jetzt mir nur so kurz mal überlege, ein bisschen Revue passieren lasse, ist das dann eine Chance für die Chiefs? Also Chiefs Defensive?
Naja, es ist ja schematisch, dass sie diese Free Rusher kreieren und es hat dann tatsächlich wenig mit dem individuellen Gesundheitszustand des einzelnen O-Liners und der Technik, finde ich, zu tun. Das ist viel mehr was Schematisches und das werden sie weiterhin schaffen, in den kritischen Situationen diese Free Rusher zu kreieren. Weil da hat Steve Spagnuolo einfach genau das Händchen dafür, genau zu wissen, wo slidet die Offense Line jetzt hin, was denkt die Offense und was ist mein Counteract sozusagen dagegen. Und diese Free Rusher, die sehen wir in diesen wichtigen Momenten. Dann, wenn es um alles geht, dann sehen wir die und ich denke, dass das auch im Super Bowl so sein wird.
Okay.
Das ist ja immer so dieses Spielchen in der NFL, wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst oder so, ne? Mit dem Gegenüber. Genau. Wie beim Elfmeterschießen, ja, jetzt schieße ich dahin, weil der denkt, ich will dahin schießen oder so. Aber das ist ja eigentlich für mich tatsächlich unter uns dreien, für mich das wichtigste Matchup. Nicht, weil diese Offensive Line angeschlagen ist, sondern weil Steve Spagnuolo, wie du richtig sagst, dieses Feingefühl hat, entweder das immer zu lesen, obwohl er an der Sideline steht übrigens, also das muss ja auch ein super Zusammenspiel sein mit den Leuten, die auf der Tribüne stehen, um zu erkennen, wie ist die Offense jetzt gerade aufgestellt. Und sind wir mal ehrlich, wenn der Rush so kommt, wie in gewissen wichtigen Momenten gegen die Buffalo Bills im Championship Game, dann hat ein Jalen Hurts mit Quick Passes und so einfach grundsätzlich ein Problem. Sie sind im Passing Game die drittschlechteste der Liga gewesen über die Regular Season. So, und dann kommt eben dieser Steve Spagnuolo und weiß ganz genau, wann ich meine Run-Tackler ganz vorne brauche, wann ich die Linebacker mit nach vorne ziehe. Und das Thema ist ja, warum ich da so krass bei den Chiefs bin, weil die einfach diese Physis haben, diesen Saquon Barkley, selbst wenn er dann ein paar Yards läuft, zu tackeln. Gesunde Offensive Line hin oder her. Also ich habe da echt das Gefühl, obwohl die Eagles da vor allen Dingen richtig gut sind, gerade im Lauf, schlägt das Panel für mich ganz klar Richtung Chiefs Defense aus.
Ganz klar sogar?
Oh, ja.
Wow, spannend.
Ja, die Frage ist so ein bisschen, wie attackieren Sie die Chiefs Defense mit Saquon Barkley? Gehen Sie wirklich viel über die Mitte? Schauen Sie, dass Sie ihn in Space bekommen nach außen und dann vielleicht Defensive Backs tackeln müssen oder so? Das ist so das Erste, worauf ich schauen werde dann auch im Super Bowl, weil das ist natürlich super spannend, aber du hast recht, das ist eine physische Defense und das ist diese Schwarmmentalität auf jeden Fall. Und Steve Spagnuolo darf einfach nicht unterschätzt werden. Ich finde das so faszinierend als Coach, weil du bereitest dich so viel vor. Die sind alle erfahren, die sind, haben alle unglaublich viel Assistenztrainer. Die bereiten sich bis ins kleinste Detail vor. Und am Ende des Tages kommt es dann doch auf dieses Fünkchen Talent an und das Gespür und dann bei all dieser Vorbereitung doch aufs Bauchgefühl. Und da liegt Spags einfach immer richtig.
Aber dann lass uns vielleicht die zwei Personalien da ansprechen auf der offensiven Seite bei den Eagles. Hurts und Barkley. Vielleicht die einfachste Frage oder vielleicht die schwerste Frage, kommt drauf an. Haben die Chiefs eine Chance, Barkley stoppen zu können? Ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Ich glaube, so leicht zu beantworten ist sie nicht.
Ja. Das Wichtigste ist, er wird laufen und er wird seine Yards machen. Ich glaube, dass der Hauptaugenmerk darauf ist, dass man diese Explosive Plays einfach nicht zulässt.
Mhm. Hat Adam Teicher gerade auch gesagt bei unserem Segment, als mit ihm gesprochen, genau das ist, glaube ich, das, was, der kann 100 Yards haben, wenn er dafür aber 30 Versuche braucht und sich verausgabt, ist es nicht ganz geil genau. In der Deadline, aus Defense-Sicht, dann, ja, ist es so, aber er hat dafür gearbeitet und, weiß nicht, vielleicht ist er dann angeschlagen, nicht mal ganz bei 100%, was auch immer dann da rauskommt, keine Ahnung.
Ja, also ich würde sowieso über 100 Yards erwarten. Ich würde auch einen Touchdown von Saquon Barkley erwarten als gegnerischer Coach. Das rechnest du mit ein sozusagen. Und dann geht's darum, kannst du das Passing-Game stoppen? Weil das haben sie gezeigt im letzten Spiel, dass sie das können. Und plötzlich, sie haben ja die Waffen. Sie haben den AJ Brown, sie haben den Devontae Smith. Es ist auch besser gewesen im letzten Spiel. Da ist die große Frage, kriegen sie das gestoppt? Dann musst du dich in Anführungsstrichen nur noch um das Laufspiel kümmern, aber es geht nur darum, die Explosive Plays im Lauf wegzunehmen.
Ja, und ja. Das ist ja das Spannende, das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, das ist eine Statistik, wo man vom Hundertsten ins Tausendste kommt in der NFL, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und auch Zuseher. Steve Spagnuolo hat zweimal in seiner Karriere gegen den Leading Rusher der Regular Season gespielt, zweimal gewonnen und 3,6 Yards pro Carry zugelassen. Da sind wir nämlich genau bei dem Thema, ob das dann immer, nein, da sind ja viele Zahnräder, die da dazugehören, so kommt, sei mal dahingestellt, das auf jeden Fall. Also, aber wie ihr beide, glaube ich, auch sagt, weil wir das ja statistisch jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, vielleicht ein letzter Punkt zu dieser Eagles Offense. Glaubt ihr, dass die diese gewisse Balance finden, um auch ihr Passing Game wirklich ins Rollen zu bekommen? Ich meine, AJ Brown hat das auf den Media Days natürlich gesagt, muss er ja auch. Jalen Hurts kann das ja grundsätzlich auch. Aber man darf ja auch diese Secondary und dann eben den Pass Rush vorne nicht unterschätzen, so gut die O-Line auch sein mag bei den Eagles.
Ja, also ganz grundsätzlich denke ich, dass das Passspiel eine große Rolle spielt und dass sie es können, haben sie gezeigt. Und es war, jetzt muss ich gerade überlegen, Devontae Smith, glaube ich, alle Targets waren Receptions. Das heißt, er hat alle Bälle, die auf ihn geworfen wurden, ja auch gefangen im vergangenen Spiel. Und der ist dann schon eine Bank. Und wir haben ja auch Catches gesehen, wo er dann eben gerade noch an der Sideline beide Füße noch in Bounce hat. Und diese Qualität ist einfach da, dass wir gute Catches sehen werden. Die Frage ist, kriegt Jalen Hurts, wie du sagst, ja auch den Ball rechtzeitig los, weil der Pass Rush, der wird de facto da sein. Und die große Frage ist auch vielleicht, ist Jalen Hurts, wird er viel scramblen? Also ist er viel unterwegs? Wird er viel laufen? Wie fit ist sein Knie wirklich? Wir haben ihn laufen sehen, wir haben ihn scramblen sehen, wir haben ihn bei Designed QB Runs gesehen im vergangenen Spiel. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Chiefs Defense es schafft, das einzudämmen, Jalen Hurts zu containen, Druck auf ihn zu bringen und dass er dann einfach auch nicht fehlerfrei spielen wird und die Bälle dann eben auch nicht so schnell loskriegt, weil damit hat er ja die ganze Saison schon Probleme gehabt.
Übrigens, nur ein kleiner Zwischenschub, Super Bowl 57 vor zwei Jahren, 70 Rushing Yards und 3 Rushing Touchdowns bei Jalen Hurts im Duell gegen die Chiefs bei der Super Bowl Niederlage.
Aber da hätte ich auch gesagt, war Hurts noch ein anderer Quarterback, oder? Also so ein bisschen anders. Natürlich rusht er immer noch, scrambelt er immer noch, aber nicht mehr so der, also finde ich, nur meine Wahrnehmung, nicht mehr so der Scrambling Quarterback, wie er das vor 2 Jahren war. Vielleicht vertue ich mich da auch einfach vom Eye-Test her.
Ich glaube, da musste er einfach auch viel, viel mehr tun in dieser Offense
und
musste
da
viel mehr, genau, er musste viel mehr schultern und hat sich ja auch ganz bewusst zurückgenommen und sagt, hey, ich mache das, was immer auch nötig ist, damit dieses Team gewinnt. Aber da sehen wir ja auch wieder, er hat das beste Spiel seiner Karriere, glaube ich, gehabt in diesem Super Bowl und trotzdem hat es nicht gereicht am Ende des Tages.
Ja. Jetzt haben wir Steve Spagnuolo vorhin auch schon mal angesprochen. Nadine, du als Defensivspezialistin, wie schätzt du das Spagnuolo ein, was der sich da wieder ausdenkt? Gegen Hurts haben wir in der Vergangenheit eigentlich immer gesagt, gegen Blitz, da hat er große Schwächen. Hat er jetzt, finde ich, unter Moore, dem Offensive Coordinator, schon, ich würde jetzt sagen, stabilisiert. Er ist jetzt da kein Top-Quarterback, aber ist völlig solide. Damals vor 2 Jahren im Super Bowl gegen Blitz eigentlich ganz gut performt für seine Verhältnisse. Trotzdem, es ist Steve Spagnuolo, es sind die Chiefs, die haben da eigentlich immer irgendeine Idee, um irgendwas, in Anführungszeichen Verrückte, sich zu überlegen, um ihm das Leben mehr zur Hölle zu machen.
Ja, ich meine, die Spagnuolo-Defense ist ja dafür bekannt, dass sie viel blitzt und dass sie vor allen Dingen mit allen blitzt. Und das ist das Krasse an dieser Defense. Jeder kann das Playbook. Und normalerweise ist so gerade der Cornerback, der muss am allerwenigsten wissen. Der hat keine Ahnung, was die anderen in dieser Defense machen. Aber da weiß wirklich jeder, was zu tun ist, weil auch ein Chris Jones sich in der Mitte aufstellen kann, sich außen aufstellen kann. Das bedeutet ja, alle rundherum müssen immer wissen, was Sache ist. Und er wird blitzen und er wird auch aus der Secondary blitzen. Aber das ist das, was du vorhin schon mal angesprochen hast, Flo. Das ist eben diese, naja, in Anführungsstrichen psychologische Kriegsführung. Er weiß genau, gegen welche Formations, in welcher Situation hat er in der Vergangenheit was gezeigt. Das erwartet der Gegner. Er macht genau das Gegenteil. Aber er wird, denke ich, schon blitzen. Er muss nur ein bisschen, er wird, denke ich, ein bisschen aufpassen, wenn es Rundowns sind, weil immer dann, wenn man viel stuntet, ist man anfälliger unter Umständen auch für diese Explosive Runs. Und da müssen sie aufpassen, dass sie diese sogenannte Lane Integrity halten und den Lauf gut verteidigen und dass er dann in Passing Downs entsprechend aggressiv ist, auch wenn er das gegen die Bills beispielsweise nicht gemacht hat. In dem Spiel hat ja die Chiefs Defense so wenig geblitzt wie noch nie zvor. Ich glaube nur 16% oder 17%. Also er ist da flexibel und stellt sich auf den Gegner ein. Aber ich denke, Vorsicht ist geboten, wahrscheinlich mit zu viel Pressure und zu viel Stunts gegen das Laufspiel.
Ich bin kein guter Mathematiker. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Hurts hat, wenn er geblitzt wird, den Ball 2,85 Sekunden in der Hand. Das ist der fünft langsamste Release, wenn man so sagen will. Die Chiefs lassen, wenn sie blitzen, 2,4 Sekunden dem Quarterback Zeit. Da ist ein zu großer Unterschied meines Erachtens, ganz billig ausgerechnet. Da ist eine halbe Sekunde Unterschied, das ist nicht gut.
Ja, und dann, wenn er sich auch noch umentscheidet, dann wird es unter Umständen noch mal kurz länger und dann ist auch schon passiert. Und er ist ja, wie gesagt, er macht ihn auch mal einen Fehler und lässt vielleicht auch mal den Ball los. Und ich glaube, wenn das passiert und sie einen Takeaway zulassen, die Eagles Offense, dann ist das ein Problem im Verlauf des Spiels.
Ja, da sind wir wieder bei der Phrase eigentlich schon fast, ne, Turnover entscheidendes Spiel, aber das wird wahrscheinlich diesmal wirklich noch eklatant wichtiger werden. Jetzt ist mir was hängen geblieben, was du gerade gesagt hast mit den Positionsgruppen, vielleicht mal so ein bisschen off-script, wobei das vielleicht auch für dieses Matchup ganz interessant sein kann. Glaubst du, dass der Schlüssel zum Erfolg, zum einen bei der Chiefs Defense, natürlich Steve Spagnuolo und diese mutige Play-Calling ist, pardon, was wir auch häufig in unseren Übertragungen schon gesagt haben, aber auch, dass die einzelnen Positionsgruppen über ihren Tellerrand hinausgucken. Ich denke da zum Beispiel auch an einen Nick Bolton auf Linebacker-Position, der ganz häufig auch vorne an der Line mitblitzt, der sich aber auch gerne fallen lässt in die Pass-Coverage. Es sind ja nicht alles Hybridspieler wie auf der Safety-Position oder so, wo das ja gang und gäbe ist. Aber das ist schon auffällig, dass da, auch Chris Jones hast du ja schon angesprochen, immer mal wieder andere Aufstellungen stattfinden, die vielleicht nicht schematisch so normal sind. Ist das der Schlüssel zum Erfolg, dass die alle alles können und dementsprechend so eingesetzt werden wie Nick Bolton? Der sticht für mich da einfach immer heraus.
Ja, also diese, ob es der Schlüssel am Ende des Tages ist, vielleicht, aber diese Vielseitigkeit, die du gerade angesprochen hast, die ist faszinierend, weil wenn das so einfach wäre, dann würden wir das öfter sehen. Oder so vielseitig einsetzbare Schweizer Taschenmesser wie ein Taysom Hill bei den Saints. Ja, diese Spieler, die gibt's ja nicht so viel. Aber diese Chiefs Defense, die ist voll mit Spielern, die alles können. Und ein Cornerback wie Trent McDuffie, der dann auch mal ein Lockdown-Cornerback sein kann. Das heißt noch lange nicht, dass der blitzen kann, aber sie können das auch. Und das ist wirklich von den Techniken und was man trainieren muss, was völlig anderes. Gleiches bei Chris Jones, ob ich Interior D-Line bin oder plötzlich außen, man nennt es in der Wide Nine, bin also weit außen mit einer schönen Pass-Rush-Lane auf den Quarterback. Das ist ein riesen Unterschied darin, wie ich anlaufe, wie ich meine Hände nutze und wie ich mich bewege. Und deswegen diese Vielseitigkeit ist natürlich dann auch was Ungewohntes für die gegnerischen Coordinator, aber natürlich auch den gegnerischen Quarterback.
Ja, spannend. Das ist tatsächlich schon, ich tue mir da auch wahnsinnig schwer, weil Flo, du hast schon gemeint, dass du da die Chiefs in dem Matchup jetzt deutlich vorne sogar siehst.
Ja, weil ich glaube, dass sie das gegen den Lauf einfach, wie vorhin schon erläutert, unabhängig von Offensive Line sehr, sehr gut machen werden, genau aus diesen Gründen. Ich habe als X-Faktor dieser Defense unbedingt Nick Bolton, deswegen wollte ich ihn auch nochmal ansprechen, mit auf dem Zettel. Und ich habe so einen Fun-Fact gelesen, Jalen Hurts hat in den Duellen bisher gegen die Chiefs 250 oder mehr Passing Yards gemacht. Das ist der höchste Wert gegen ein Team, gegen das er mehr als dreimal gespielt hat. Er verliert aber immer. Also wahrscheinlich wäre es klug, mal wieder nicht viel Passing-Game zu zeigen. Und dann ist die Chiefs-Defense mit Spagnuolo meiner Meinung nach dahingehend einfach perfekt aufgestellt. Und das ist vielleicht auch der Eindruck aus dem letzten Spiel gegen die Bills, wo das Laufspiel der Bills in der ersten Hälfte nicht existent gewesen ist, weder über Quarterback noch Running Back. Ich habe da die Chiefs wirklich klar vorne, weil, und das ist überhaupt kein Understatement zu Saquon Barkley und dieser Offensive Line, das ist das Beste, was wir in dieser Liga haben. Und ich finde es überragend und es macht Spaß, den zuzugucken. Aber in der zweiten oder vielleicht auch dritten Linie sind die Chiefs, finde ich, in der Defense besser als alle anderen Teams, wenn es ums Tackling und diese Physis einfach geht und das, ob das ein Trent McDuffie ist oder sonst was. Und das haben wir in den Playoffs gesehen, dass da die Teams wie die Commanders oder sowas mit dem Saquon nicht umgehen konnten. Und ich glaube, dass da die Chiefs einfach besser eingestellt sind, um das vielleicht in der ersten Linie schon einzudämmen. Ist aber auch nur so ein Gefühl, also kann aber auch ganz anders kommen.
Das ist schon auch mein Gefühl, von allen Gegnern jetzt in diesen Playoffs traue ich den Chiefs am ehesten zu, Barkley in einer gewissen Form einzuschränken. Also ich glaube, wir brauchen nicht reden, Saquon Barkley spielt so eine tolle Saison, ist so gut in Form, den wirst du nicht komplett in Schach halten können. Aber wie gesagt, wenn er die nicht überläuft, wie es halt in jedem Spiel gegen die Commanders der Fall war, ja gut, dann wird es halt auch schwer, da eine Chance zu haben. Die Chiefs lassen oder haben der Regular Season 3,4 Yards per Attempt bei Running Backs zugelassen. Das war der zweitbeste Wert.
Siehste.
Jetzt wissen wir, dass Saquon Barkley da einen deutlich höheren Wert immer bringt, aber da bin ich sehr gespannt, stellen sie dann die Box ein bisschen mehr zu. Wie gesagt, ist bei Spagnuolo, was eben dann auch was. Er wird irgendwas machen, wo man jetzt vielleicht nicht hundertprozentig mitrechnet. Ob er die Box dann so ein bisschen mehr zustellt, was sie sonst ja gar nicht zwangsläufig machen, weil sie auf ihre gute Secondary dann eben vertrauen können. Also irgendwas wird passieren von Spagnuolo, wo ich vielleicht jetzt noch gar nicht hundertprozentig erwarte. Bin aber auch kein defensiver Pro, überhaupt nicht.
Ja, viel Last wird halt auf Nick Bolton einfach liegen, weil er ist der eine Mittellinebacker. Und was macht ihn so besonders, dass er natürlich mit der gegnerischen Offense spielt. Je nachdem, wo er sich aufstellt, muss dann vielleicht die Protection hinsliden. Vielleicht wird das Play umgecallt, dann droppt er doch zurück. Also
ja, und Chris Jones ja auch noch. Das hast ja zwei genau. Davon.
Ja, total. Und ja. Nick Bolton ist die Personalie auf jeden Fall, auch in der Defense, vor allen Dingen auch gegen das Laufspiel der Eagles. Wobei ich schon sagen muss, dass ich die Eagles schon auch sehr physisch finde. Und vom Roster, finde ich, sind sie ja eigentlich sogar besser, wenn man die Positionsgruppen miteinander vergleicht, würde ich schon sagen, das Roster ist besser. Aber weil du vorhin gesagt hast, Jalen Hurts hat so viele Yards gemacht und trotzdem hat er verloren. Da würde ich aber dann sagen, es ist vielleicht gar nicht die Defense, die das ausmacht, sondern die Offense, weil sie schafft, dann direkt wieder nachzuziehen, direkt wieder genauso viele Yards und Punkte vor allen Dingen zu machen, um im Spiel zu bleiben.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also das ist schon mal, das ist echt schwer zu predikten, ne? Aber X-Faktor Dallas Goedert, nochmal um den reinzuschmeißen für die Eagles.
Ich glaube X-Faktor AJ Brown.
Ich glaube X-Faktor Devonta Smith.
Ja, okay.
Der hat die meisten Postseason Yards gemacht gegen die Chiefs in der Franchise-Historie. Aber lustigerweise, wir sind uns wir sind uns einig, das wollte ich sagen. Wir sind uns einig, X-Faktor ist lustigerweise nicht Saquon Barkley, sondern ein Passempfänger.
Ja, definitiv.
Ja. Stimmt,
definitiv.
Ja. Ja, nee, für mich gehört natürlich wegen dem Run-Blocking-Talent. Nein, Spaß. Ja, natürlich. Aber genau das. Also das wird, glaube ich, das Erfolgsrezept für die Eagles sein, wenn sie das Passing-Game mit auf die Straße bringen in New Orleans.
Sollen wir auf die andere Seite schauen?
Jeweils, ja.
Die Chiefs Offense gegen die Eagles Defense. Was ich halt bei der Eagles Defense, das ist unfassbar, was sie in den letzten Wochen einfach bei den Turnover machen. Also, dass die einfach ohne Ende Turnover produzieren, in den letzten 8 Spielen 22 Turnover produziert, diese Defensive. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, Mahomes, beziehungsweise die ganze Chiefs Offense insgesamt auch nicht sehr Turnover anfällig, also wenig Giveaways, trotzdem, also wenn die Defense von den Eagles da so viele Turnover produziert, das werden nicht so viele sein wie gegen die anderen Gegner. Aber wie willst du die dann knacken? Das kann doch selbst ein Mahomes dann nicht machen, auch wenn er ja Magic Mahomes ist.
Ja, also ich finde die Aggressivität eben der Eagles-Defense noch spektakulärer, tatsächlich eben, weil sie in der Lage sind, diese Turnover zu forcieren. Und ich finde, dass das auch viel damit zu tun hat, wie natürlich Vic Fangio schon in der Offseason das Ganze angegangen ist, wie er das Training umstrukturiert hat, wie er die Spieler drauf gedrillt hat, denn das ist Drill am Ende des Tages. Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung, die sind dann echt nochmal den Schritt zurück zu den Basics und das macht die Defense zu dem, was sie jetzt ist und die diese Textbook-Turnovers kreiert. Also ich sag's immer wieder, das wird in allen Coaches-Clinics so hoch und runter laufen. Tape von den Eagles, was Tackles angeht, was Turnover forcieren angeht. Und da sind sie super aggressiv. Sie haben es aber natürlich mit abgebrühten Veteranen auch zu tun. Das darf man natürlich an der Stelle nicht vergessen. Und es kann definitiv passieren, dass der ein oder andere Ball von Patrick Mahomes da mal abgefangen wird. Also ich bin mir ehrlicherweise sogar fast sicher, dass die Eagles Defense in der Lage sein wird, da einen Turnover zu kreieren.
Mahomes hat den letzten Turnover in Woche 11 produziert. Das waren 2 Interceptions gegen die Bills. Der hatte zwar auch Fumbles, aber der Ball ging dann nicht verloren. 4 Fumbles in 8 Spielen ist sogar relativ hoch, aber war dann ohne Turnover, also ohne Ballverlust. Auf der anderen Seite, ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil dieses Turnover-Thema finde ich so wahnsinnig spannend, weil die Eagles da so unfassbar stark sind. Vor 2 Jahren sind sie auch überragend stark in den Super Bowl reingegangen. Ja. Mit wahnsinnig guter Turnover-Bilanz. Und dann gab es keinen einzigen Turnover von der Defensive und einen Fumble von der Offense, den dann Nick Bolton, den haben wir heute auch schon angesprochen, in die Endzone getragen hat. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass wir sowas wieder haben. Dafür sind mir die Eagles zu gut in der Defensive.
Ja, aber ich finde, es ist vergleichbar wie mit in den letzten Wochen in den Championship Games, haben wir das ja auch irgendwie viel erwartet, nicht nur von der Defensive, sondern von der jeweiligen Offensive. Und da sind ja die Chiefs als auch die Eagles Offense aktuell immun dagegen, habe ich das Gefühl. Denn auch, und das hat Nadine kurz gesagt, diese Veteranen auf der einen Seite, man muss ja nochmal einordnen, die Eagles Defense, die beste Scoring Defense der Regular Season, die beste Passing Defense der Regular Season, das muss man alles nochmal dazu sagen. Und dann eben in den Turnovers so genial. Aber ich glaube, um im Sprech des Matchups zu bleiben, dass ich das Gefühl habe, und ich merke gerade, wie alles Richtung Chiefs bei mir ausschlägt, Gottes Willen, dass ich das Gefühl habe, dass Mahomes und das Playcalling der Chiefs nicht mehr allzu risky ist, wenn es ums Passing-Game geht. Diese Fumbles beim Snap jetzt gegen die Bills zum Beispiel jetzt mal außen vor gelassen. Aber das ist so mein Gefühl, dass da der Respekt vielleicht auch im Super Bowl da sein wird, eben genau gegen jene Philadelphia Eagles Defense.
Ja, und so ist die Defense ja auch ausgerichtet. Also die Vic Fangio Defense ist dafür da, top-down zu spielen. Das heißt, man setzt sich zurück und spielt alles von oben nach unten. Das heißt, lieber ist mal ein Catch passiert und man kommt runter zum Tackeln. Aber so kommen sie natürlich auch nicht weit, weil die Chiefs Offense, die lebt von ihrer RPO, die lebt vom Screen Game. Kaum jemand wirft so oft die Bälle hinter die Line of Scrimmage zu seinen Receivern. Demnach hat ja auch, wie du ja gesagt hast, Patrick Mahomes wenig tiefe Bälle, wenig Air Yards sozusagen, weil es eben okay, ich lese den Verteidiger, entweder gebe ich den Ball ab für das Laufspiel oder ich behalte den Ball und werde ihn schnell los. Und deswegen ist diese Time to Throw von Patrick Mahomes auch super niedrig, weil er dann den Ball schnell losbringt. Und es wirkt natürlich auch wenig aggressiv, wenn ich immer so methodisch über das Feld marschiere.
Methodisch.
Auf der anderen Seite ist es methodisch, das heißt, ich bleibe am Ball. Das heißt, ich nehme Zeit von der Uhr und ich mache meine Yards für Yards, die relativ sicher sind, also wenig Turnover-worthy Plays. Und ich gebe wenn wir schon über Turnover Worthy reden, reden wir auch über Worthy. Ich gebe den guten Spielern den Ball in Space. Also einfach denen den Ball geben und dann sagen, mach dein Ding, mach Yards after Catch. Und die haben sie ja auch statistischerweise bewiesen.
Mhm. Also mit der Line of Scrimmage, mir war es nicht bewusst, dass die Zahl so ist. 851 Passing Yards an Receivern hinter der Line of Scrimmage. Nur Baker Mayfield, der ist bei 967. Also Mahomes die zweitmeiste, aber dieses Quick Game, dieses Kurzpassspiel, das funktioniert ja methodisch, mechanisch, wie so ein Roboter eigentlich im Moment. Ja. Das wird wahrscheinlich auch dein Faktor sein müssen, weil beim Laufspiel auf Chiefs-Seite, also ich traue Pacheco immer zu, einen riesen Tag zu haben. Kareem Hunt ist dann mehr der dann kurz vor der Endzone einfach reinläuft, einen Touchdown macht. Aber darauf verlassen bei den Chiefs aufs Laufspiel, schwierig, oder? Da hatte ich letztes Jahr ein besseres Gefühl.
Das will ich übrigens auch ergänzen, weil wir es ja auch gesehen haben im Spiel gegen die Bills. Da haben wir genau das Gleiche ja so im Vorfeld gesagt, aber dann war ja trotzdem Pacheco nicht mehr zu sehen oft. Nee, wie siehst du das mit den beiden Running Backs, Nadine, mit Hunt und Pacheco? Was werden wir da erwarten dürfen?
Also ich würde jetzt mal sagen, wir werden mehr Kareem Hunt sehen. Auch aufgrund der Physis, dass sie den einfach so ein bisschen mehr füttern werden und dass der wahrscheinlich viel mehr Carries bekommt als Isaiah Pacheco. Und sie den nur ganz, naja, wenig, aber sehr gezielt einsetzen werden. Und aber am Ende des Tages ist es Play Calling by Andy Reid. Und wir haben im Super Bowl vor 2 Jahren gesehen, dass der, den Gegner outgecoacht hat. Ne? Und das darf man natürlich nie vergessen, was sie da wieder haben werden. Und alle ihre RPOs, also die Run-Pass-Options beispielsweise, die sie spielen, Das fällt zwar in diese Kategorie RPO, man sagt dann, jetzt spielen sie wieder Run-Pass-Option, aber die sind immer anders. Es wird immer ein anderer Defense-Spieler gelesen. Es ist immer ein anderes Laufspiel kombiniert mit einem möglichen Passspiel und das halt immer maßgeschneidert auf die gegnerische Defense. Und damit können sie wieder methodisch übers Feld gehen. Aber, und das ist das kleine Aber, wir haben diese Eagles-Defense schon gegen Screen Games gesehen. Und die haben ja teilweise da im Backfield schon eingeschlagen, bevor der Ball da war. Und da ist die Frage, wie gehen sie das an? Nehmen sie die Screens so aggressiv weg, um sagen zu können, ja, dann schlagt uns erstmal tief.
Ja, und dann wird es halt interessant, wie aggressiv oder wie mutig, sage ich ja immer, die Chiefs es angehen, was natürlich nie eine Top-Lösung ist. Das sieht man an Jameis Winston, der gefühlt immer tief wirft und dann hat er eben genauso viele Touchdowns wie Interceptions. Übrigens, kleiner Einwurf dazu, könnt ihr gerne mal auf den Social-Media-Kanälen gucken. Der ist nämlich als Reporter bei den Media Availabilities vor Ort unfassbar cringe, aber auch irgendwie lustig. Das wollte ich nur mal mit einschieben für euch. Ja. Aber genau das wird es sein. Und Christoph, du hast ja die Eagles-Defense ja auch immer sehr, sehr hoch, gerade in der Secondary. Also da sind wir ja genau beim Thema, wenn es auch um die Man-Coverage oder Zone-Coverage geht gegen diese ja durchaus namhafte Receiver-Crew, die Chiefs da haben.
Tatsächlich haben wir auch über die Line, also die Front eigentlich fast zu wenig, ein Jalen Carter mit Milton Williams zusammen, was die da spielen, das ist in den Playoffs schon brutal. Deswegen, weil um das noch kurz vielleicht abzuschließen, weil wir jetzt, glaube ich, beim Laufspiel bei den Chiefs alle so ein bisschen Fragezeichen haben, also es ist halt kein Saquon Barkley auf der Seite mit dabei und diese Pässe zu den Receivern hinter der Line of Scrimmage, das hat jetzt gut funktioniert gegen die Bills, gegen die Texans, auch davor schon in der Regular Season. Mit den Eagles kommt da aber ein anderes Faustpfand einfach daher, oder? Die haben bärenstarke Linebacker, was man so wahrscheinlich nicht erwartet hat. Eben diese Front Underline, die bärenstark ist. Die haben die niedrigste Success Rate zugelassen bei Pässen eben zu den Receivern hinter der Line of Scrimmage. Also eigentlich ein Matchup, wo man sagen, für die Chiefs, da waren sie bärenstark, aber was die Eagles verteidigen können. Und wenn wir das jetzt, angenommen, die bekommen das auch noch weg, sehen wir dann zu wenig von der Chiefs Offense? Um hier gewinnen zu können?
Ich glaube, die große Frage ist wahrscheinlich auch, wie gesagt, das Run-Game ist schwer greifbar aktuell. Ja,
es kann auch ein riesig guter Tag dann, und vielleicht macht Pacheco dann das Spiel der Saison wahrscheinlich.
Wer weiß. Die Frage ist wirklich so ein bisschen Travis Kelce. Der hat nämlich so eigentlich eine seiner schlechtesten, wenn nicht die schlechteste Saison gespielt. Ist jetzt in der Postseason so wieder so ein bisschen wieder erwacht. Und ganz grundsätzlich, wenn die Fangio-Defense so aussieht und so spielt, wie sie sonst spielt, dann würde ganz sicher Travis Kelce wieder seine Spots finden, weil der läuft ja manchmal gar keine Routen, wenn es gegen Zonenverteidigung ist, sondern der sucht sich einfach einen freien Fleck und dann ist es wie Telepathie und Mahomes weiß, wo er steht, beziehungsweise sucht ihn dann in den entsprechenden Situationen. Und ganz grundsätzlich alles so underneath ist dann eher anfällig gegen so eine Eagles Defense und auch mal, ja, oder mal irgendwie kurze so Option Routes aus dem Slot. Also dieses, vielleicht ist es das Quick Passing Game, gar nicht so die Screens, aber trotzdem das Quick Passing Game, mit dem sie dann über den Platz marschieren können.
Und ich wollte jetzt deine Frage gar nicht hinten anschieben, Flo, weil das ist ja das Spannende, eben wenn dieses Quick Game nicht funktioniert, dann habe ich, glaube ich, also ist nur mein Gefühl, werden die Chiefs Probleme bekommen, weil die Eagles, diese Line, die muss nicht viel Pressure machen, die muss nicht viel blitzen, die machen einfach so, wie sie da sind, Pressure. Die bauen jetzt keine speziellen Spielzüge dafür aus defensiver Sicht, weil die einfach so brutal gut sind mit unfassbar individueller Qualität. Zach Bourne hätte keiner so erwartet, dass der in der Mitte als Linebacker so stark performt. Philly hat in den Playoffs 76% Lightboxes gespielt. Warum sollten sie da jetzt großartig was verändern müssen? Dementsprechend auch in der Coverage. Warum sollten sie da jetzt schlecht sein gegen einen, weiß ich nicht, Juju, gegen einen Hollywood Brown vor allem? Ich glaube, da wird viel über Mahomes, Worthy, Kelsey und Hunt dann bei Short-Yardage-Situationen funktionieren müssen.
Aber da komme ich jetzt auch wieder rein bei der Eagles Defense. Ich glaube nämlich auch, dass die das besser machen als viele andere Teams, wo wir schon mal als drüber gesprochen haben.
Oder?
Ja, als alle, ja. Aber rein auf diesen Namen Travis Kelce nochmal zu kommen, wo wir zwar ja auch schon mal, ich glaube sogar letzte Woche drüber gesprochen haben, mit wo Leute sagen, ey, das sind Defenses, die in den Playoffs stehen. Warum wissen die nicht, dass der Kelce da in der Mitte blank ist und der angeworfen wird und zack, 20 Yards. Das hat er gegen die Bills nicht gehabt. Die haben es gut gemacht und ich glaube, die Eagles werden das dementsprechend sogar noch besser machen und das oder es ihm zumindest schwer machen. Der wird auch auf seine Zahlen kommen irgendwie, aber deswegen, da bin ich dann schon insgesamt bei dieser Eagles Defense, ähnlich wie ich es bei den Chiefs gesagt habe vorhin, dass die in diesem Matchup von der jeweiligen anderen Offense das viel besser machen als alle anderen Teams in dieser Saison. Das sage ich nicht, weil wir im Super Bowl sind, sondern weil ich wirklich das Gefühl habe, rein vom Personal, wie du gerade richtigerweise sagst, Christoph.
Aber Nadine, du nochmal als defensive Expertin, ist das, was die Eagles da haben, schon, wollen wir es nicht übertreiben, aber es ist doch schon nah an der Perfektion, oder? Weil du an der Line nicht irgendwelche speziellen Sachen musst, um Pressure zu bekommen. Das machen die individuell und hast trotzdem eine brutal gute Secondary und jetzt auch extrem hohes Level auf der Linebacker-Position, wo ein Travis Kelce in den Playoffs immer schon überragend war im Super Bowl und da Linebacker geschlagen hat. Ich glaube, das wird gegen die Eagles nicht so leicht funktionieren.
Auf keinen Fall wird da irgendwas leicht funktionieren gegen diese Eagles Defense. Das ist sicher, aber das ist das Leichteste, oder sagen wir so, es ist super leicht, natürlich auch für den Coordinator, wenn du weißt, meine Front Four, also die vorderen vier, machen das Ding alleine. Und es ist ja dann immer deine vier Defensive Linemen gegen fünf Offensive Linemen und du weißt aber, dass die genug Druck kreieren, damit der gegnerische Quarterback Fehler macht. Auf der anderen Seite, wenn natürlich Patrick Mahomes den Ball so schnell losbringt, was hilft dir dann der Druck vorne?
Absolut.
Er hilft dir ja dann eigentlich auch nichts mehr, sondern dann geht es nur noch darum, dass du ihn auch, dass du ihn irgendwie vielleicht auch containst, dass er da nicht das Laufen anfängt, wenn deine Secondary eben so gut covert. Und diese Secondary, die ist überragend und da ist es auch, finde ich, jedes Gerede, dass es Rookies sind, wie Quinion Mitchell und Cooper DeJean, nicht gerechtfertigt, weil vor zwei Jahren waren die Chiefs mit ihrer Fab Five nur mit Rookies im Backfield.
Ja, stimmt,
also das ist definitiv keine Diskussion, finde ich, die da was verloren hat, weil sie haben es ja schon bewiesen. Aber so diese 1-zu-1 Matchups draußen, Wideout gegen den Cornerback, das würde ich jetzt sagen, geht immer, nicht immer, aber zu großen Teilen zugunsten der Eagles Defense aus, ja.
Also, ja, deswegen, aber auch diese Eingangsfrage, wo du einen Schwachpunkt siehst bei den Eagles und du bist ja dann auch auf die offensive Seite gegangen, weil ich sehe es bei der Defensive einfach nicht im Moment. Und das kann natürlich implodieren in einem Spiel, es ist ein Spiel, aber ich sehe es einfach nicht im Voraus.
Ja, also es ist definitiv schwer zu sagen. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall mehr Druck bringen werden und aggressiv dann schon mal eben die Line of Scrimmage attackieren, um diese RPO-Screens und das vielleicht erstmal schon mal wegzunehmen und einfach den Gegner dazu zwingen, was anders zu spielen, als sie eigentlich wollten. Und dann hast du schon viel gewonnen. Aber wir werden sehen, der erste gescriptete Drive von Andy Reid ist eigentlich immer stark. Da geht's eigentlich immer ziemlich ziemlich solide übers Feld und der wird vielleicht schon mal wegweisend sein.
Vor zwei Jahren auch mit einem Touchdown losgelegt. Ja, beide Teams ja. mit dem Opening Drive Touchdown. Vielleicht noch kurz ansprechen müssen, die O-Line auch bei den Chiefs, oder? Dass wir da halt auch dieses Fragezeichen einfach auf der linken Seite immer haben. Oder ist es kein Fragezeichen, Tooney? Ich fand gegen Buffalos beste Spiel eigentlich als Left Tackle, wenn ich ehrlich bin, aber auch da würde ich behaupten, kommt einfach mehr Qualität von Seiten der Eagles dann im Pass Rush.
Ja, ich glaube nicht, dass Joe Tooney das Problem ist, sondern Mike Caliendo das Problem ist.
ist wahrscheinlich so.
Der jetzt auf Guard steht für Joe Tooney und tatsächlich auch die schlechtesten Grades hat. Und ich weiß auch schon, wer ihm wahrscheinlich gegenüberstehen wird. Das ist Jalen Carter.
Ja.
Und dann ist uns auch, glaube ich, allen klar, wer dieses Match gewinnt. Und dann ist die Frage eben, wo müssen sie immer ihre Double-Teams setzen in der Offense-Line? Weil ich meine, keiner kriegt so viele Double-Teams wie Jalen Carter und das hat einen Grund. Und es wird auch die Chiefs-Offense so tun müssen. Und trotz all der Double-Teams schafft das noch so viel Pressure zu bringen oder vor allen Dingen auch Bälle runterzuschlagen. Ja, und das ist schon richtig gute Qualität. Aber ich sehe da wahrscheinlich dieses Matchup oder man muss fast sagen Mismatch zwischen Jalen Carter und dem linken Guard-Ersatz Mike Caliendo.
Was ja wichtig ist, auch als Bindeglied ne, auf der Position eben, das ist ja genau das, was dann zwischen diesen Offensive Linemen ist. Und man darf, und als Update vielleicht auch für alle, die es noch nicht gelesen haben, Brandon Graham wird ja sehr wahrscheinlich auch zurückkehren in die Mannschaft der Eagles, ob er dann und wie viel er spielen wird, werden wir mal sehen. Aber das war immer der Plan, dass wenn sie in den Super Bowl kommen, könnte er fit sein. Das scheint wohl so. Der ist immer noch Limited Practice stellenweise, aber das sieht wohl gut aus, dass der spielt. Und vielleicht abschließende Frage zu diesem Matchup-Thema, denn wir haben es ja gerade gesehen und den kann ich mir nicht vergleichen, damit ich es am Sonntag nicht mache. Die Eagles Defense wird auf Sack bauen. Das ist klar. Aber weil wir es auch gegen die Bills gesehen haben, was wird sich Andy Reid...
Hat es so lange gedauert bei dir, Christoph?
Nee, ich versuche
gerade... Fassungslosigkeit.
Ich überlege mal die Emergency Strategy, aber ich komme noch nicht drauf, ob ich einfach gehen soll.
Ja, ich habe jetzt gelassen, dass ich gespannt bin, was Andy Reid liest in der Defense. Das lasse ich jetzt aber... da bin ich halt einfach, für mich das Interessanteste wird sein und das wird auch kleiner Heißmacher für euch, für unseren Vorlauf von uns dreien dann ja auch am Sonntag Thema sein, was sich diese Offensive der Chiefs einfallen lässt, wie zum Beispiel gegen die Bills, wo sie dann was ganz Besonderes gemacht haben. Und ich glaube, dass sie auch mit Mahomes als Ballträger oder auch als ganz normal werfender Quarterback sich da ein bisschen was einfallen lassen müssen, wie ihr merkt, bei dieser sehr, sehr starken Eagles-Defense.
Genau, das ist nämlich auch. Ich habe jetzt die Eagles, glaube ich, in den Himmel gelobt, diese Defense. Aber zu es Recht, ist halt ja. Andy Reid und Mahomes, diese Connection. Und vor der musst du mit der besten Defensive aller Zeiten, musst du einfach Respekt davor haben. Weil die sich jetzt zwei Wochen was ausdenken konnten und immer irgendeine Lösung parat haben. Ob es dann funktioniert, werden wir sehen. Aber sie haben zumindest einen Plan. Ob der dann aufgeht, ist ja immer das. In der Regel ging er halt immer auf. Das ist die Qualität der Chiefs.
Und das ist es halt. Auf der defensiven Seite lässt sich Steve Spagnuolo immer was Besonderes oder Einzigartiges auf diese Matchups einfallen. Das machen alle Coordinator, klar, aber er macht es irgendwie am besten.
Ja.
Und in der Offense ist es Andy Reid im Playcalling mit Patrick Mahomes zusammen. Also es wird wirklich interessant. Vielleicht noch als Abschluss, weil es mir in den Schoß gefallen ist, heute auch in der Vorbereitung, Third Downs. Das sind die Chiefs, die zweitbeste Offense gewesen, die Eagles, die drittbeste Defense. Das werden ja dann eigentlich vom Fleck weg Money Downs sein. Nadine, du hast ja auch Opening Drive schon angesprochen. Also Third Down, wenn wir auch beim Thema waren, auf der anderen Seite mit Barkley und so, aber vor allen Dingen in dieser Chiefs Offense gegen Eagles Defense Geschichte, dass man sich dann wirklich First Downs erarbeiten werden muss.
Ja, das wird eine harte Nummer und es geht ja am Ende des Tages immer um diese manageable Third Downs. Auf Seiten der Eagles haben wir ja vorhin schon gesagt, die haben ja sowieso ihren Cheatcode, wenn es dritter und kurz ist oder vierter und kurz ist. Das haben ja die Chiefs nicht. Die sind ja einmal in den Quarterback-Sneak gelaufen, übrigens gegen die Vic Fangio-Defense. Dann hat sich Patrick Mahomes verletzt. Seitdem darf er das nicht mehr laufen, sondern die sind da tatsächlich noch viel kreativer. Aber das ist wirklich jetzt in die Glaskugel schauen, was sie da vorbereiten werden gegen die Eagles Defense, dass sie diese manageable Third Downs haben, weil es ist egal, welche Offense es ist, ob das die Chiefs sind oder die Eagles sind, wer in dritter und lang lebt, verliert. Das ist ja sowieso ganz klar. Aber ich glaube auch, dass wir gar nicht so weit denken können, so kreativ wie Andy Reid sein wird. Ich denke auch, dass wir ganz viel sehen werden, was wir bisher von den Chiefs noch nicht gesehen haben. Oder nicht vor 2 Jahren, sondern vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren. Dann packen die solche Sachen wieder aus. Und ob wir das dann erkennen, übrigens, ist wieder die andere.
Du!
Oder
du.
Ich, ja, genau.
Ja. Ich denke nur über Zach Bourne nach, über den. Aber das ist ganz lustig, weil ich mir heute den Super Bowl vor 2 Jahren eben nochmal angeschaut habe. Da war dann, das hatte ich so auch nicht mehr im Kopf, Philly bei Third Down, 11 von 18. Die hatten 18 Third Down Versuche und 11 dann konvertiert, haben sie am Ende halt trotzdem verloren. Es ist halt das, du kannst dann dort die Drives am Leben, du hast ein Time of Possession Battle klar gewonnen vor 2 Jahren, 36 Minuten zu 24 Minuten, du hast aber das Spiel verloren. Weil es dann so Kleinigkeiten waren. Da war eben zum Beispiel das Turnover-Battle, was an die Chiefs ging, obwohl es eigentlich die Eagles als Favorit da reinging. Bla, 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 wie wir es jetzt vorhin auch schon hatten. Also das sind dann oft so Momentums, die halt ein Spiel an dem Tag entscheiden. Weil als ich mir das Spiel nochmal angeschaut habe, was mir dann auch da nochmal kam, wir hatten es letztes Mal auch schon, das Kicker-Duell. Mhm. Ich habe deutlich weniger Vertrauen in Jake Elliott als in Harrison Butker. Der hat zwar auch eins aus, ich glaube 42 Yards waren es vergeben, aber am Ende hat er halt die dicken Eier gehabt und aus 27 Yards, glaube ich, waren halt zum Sieg dann getroffen. Ist halt auch ein Chiefs-Ding. Und bei Elliott, also die kurzen, die macht er. Aber wenn das knapp werden sollte und du musst mal einen 50er da reinmachen, glaube ich eher, dass Butker den macht als Elliott.
Ja.
Oder ganz ehrlich, selbst ein 45er da.
Plus eins.
Selbst da hätte ich bei Elliott Probleme.
Ja, bin ich beide. Ich glaube, ich habe letzte Woche schon mal was zu Jake Elliott gesagt.
Ja, wir hatten das schon mal angesprochen, weil ich da schon dachte, wenn es knapp wird, es wird nicht im Ansatz knapp. Diesmal wird es, glaube ich, knapp.
Aber weil du gerade darüber sprichst, abgebrühter sind die Chiefs durch die Bank.
Absolut.
Und das ist einfach Fakt. Und in dem Super Bowl musst du abgebrüht sein. Und deswegen, wenn ich alles anschaue, was ich vorbereitet habe und auf Papier mir die Statistiken anschaue und die Positionsgruppen vergleiche, dann müssten es die Eagles sein. Aber jetzt sage ich schon, müsste. Weil mein Bauch trotzdem sagt, dass es die Chiefs machen, weil wir haben die Coaches schon angesprochen und die sind ja schon seit vielen Jahren eingespielt. Das ist die gleiche Kerntruppe. So gut wie die Philadelphia Eagles auch sind und es ist überragend und die werden ein wahnsinniges Spiel machen. Aber man darf nicht unterschätzen, dass es wieder neue Coordinator sind, dass es wieder neue Offense-Coordinator ist, wieder neue Defense-Coordinator, was übrigens ein Glücksgriff war und was super war. Aber in diesen Situationen macht es einen Unterschied, ob du gleich denkst, das Spiel gleich siehst, schon mehrmals gemeinsam in dieser Situation warst, gemeinsam den Rückstand aufgeholt hast oder ob diese Situation für dich neu ist und das erste Mal passiert.
Da habe ich noch eine Abschlussfrage an euch. Das ist nämlich genau das, was du sagst, Harrison Butker. Der ist eben abgeklärt, abgewichst, weil er die Situation kennt. In den Playoffs, die letzten 11 Field Goal Attempts, was denkt er, wie ist da seine Quote?
12.
Im vierten Viertel oder Overtime, muss ich dazu sagen. Also in den letzten 11 Field-Goal-Versuche im vierten Viertel oder Overtime.
12 von 11, sage ich.
Ja, perfekt. Ich gehe zu Nadine über. Der Schwächste fliegt, der Mann fliegt gleich raus. Also von den 11.
Ja, hat er insgesamt eine 90er Quote in der Karriere fast. Ne?
Ja, ich würde wahrscheinlich sagen 10.
Nee, jetzt bei 100% 11.
Ja, siehst du.
Viertes Viertel Overtime, die letzten 11.
Also war 12 mehr dran als 10, würde ich da sagen.
Genau,
yes. Ja, okay, ja, der Sieg geht an dich.
Absolut richtig. Aber ich habe zum Abschluss, und dann sind wir auch fertig, wirklich, weil ich jetzt selber gemerkt habe, dass es während unserer Aufzeichnung bei mir Richtung Chiefs geht, nochmal 3 Sachen, die tatsächlich auch pro Chiefs sprechen. Das ist einmal weiße Jerseys, da sind die Teams, die in weiß spielen, immer klar bevorteilt im Super Bowl. Patrick Mahomes ist gegen die Nummer 1 Passing Defense aus der Regular Season ungeschlagen. 3 Siege, keine Niederlage. Und gegen Vic Fangio hat er 8-mal gespielt und 8-mal gewonnen, als Fangio Head Coach oder Defensive Coordinator war. Damit könnt ihr jetzt anfangen, was ihr wollt.
Aber das ist der Rekord gegen Vic Fangio. Aber Vic Fangio ihn bei einem Passing Touchdown oder weniger gehalten. Der kann ja nichts dafür, dass seine Teams schlecht waren und die Offenses nicht mehr als 20 Punkte gemacht haben.
Ich sag ja, also, das sind die Überschriften. Macht damit, was ihr wollt. Ja? Macht damit, was ihr wollt.
Ja, ihr rangelt das jetzt aus. Ich schaue genüsslich zu, wie das dann ausgeht. Nadine, lieben Dank dir schon mal. Ich glaube, wir hätten noch 5 Stunden reden können. Da gibt es so viele Sachen. Aber das können wir ja dann am Sonntag
können
machen.
Wir am Sonntag,
ab 23:45 Uhr. Da sind wir 3 Nasen dann auch wieder mit dabei. Ja, Nadine, lieben Dank dir. Du musst jetzt keinen Tipp abgeben. Flo hat sich schon vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Leider, ja.
Ich weiß es eh noch nicht. Von daher belassen wir es dabei.
Werbung.
Ja, der Super Bowl ist halt einfach das größte Spiel, vielleicht sogar der Welt, das größte Sportevent der Welt. Da geht's natürlich auch drum, vorher schon das beste Team zusammenzustellen, das eben möglich ist. Flo, das will ich mit dir heute auch mal machen. Wir sprechen über die perfekte Teamzusammenstellung, also von einem NFL-Team. Genau wie es bei einer guten Pizza auch der Fall ist, weil da geht's ja auch um die richtigen Zutaten. Wenn die nicht schmeckt, dann ist das Erlebnis auch nur ein halbes. Dann kommst du nicht ins Haus, genau. Und lass uns mal so machen, wir wählen einen Quarterback, eine Skill-Position, Defensiv Front Player und Defensiv Backfield Player und natürlich dann Coach. Das machen wir in aller Kürze und ganz spontan, ist nicht abgesprochen. Also, dein Quarterback bei der perfekten Teamzusammenstellung.
Baker Mayfield.
Oh, Patrick Mahomes, gibt keine Diskussion. Skill Position heißt Running Back oder eine Receiving Position?
David Njoku.
Oh Gott, Justin Jefferson natürlich. Spiel aus der defensiven Front. Oh, da tue ich mir gerade schwer, da muss ich noch überlegen.
Miles Garrett.
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt nicht Miles Garrett nimmst, dann flippe ich aber aus. So wie er dieses Jahr gespielt hat und dann fit ist, Aiden Hutchinson.
Yeah. Okay, nice.
Defensives Backfield.
Boah, schwierig. Defensives Backfield. Ich kann ja nicht alles nur Browns nehmen, eigentlich Denzel Ward, aber ich sag Micah Hyde. Komm.
Oh, okay.
Weil er immer gut war, vielleicht ist es ja nicht mehr, aber Micah Hyde finde ich cool.
Ich
sag Shane Ristol von den Commanders, Rookies. So,
jetzt okay. Ja, ich will auch einen von den Jungen. Entweder Cooper DeSheen oder Quinion Mitchell. Ich nehme Quinion Mitchell. Ich feiere den Typen.
Okay.
Und Head Coach?
Head Coach Dan Campbell.
Ich nehme Andy Reid, langweilig.
Okay, also gut, na gut, dann haben wir, das ist sehr interessant, das müssen wir nochmal hinschreiben, was dabei rauskommt. Das ist, Zutaten, du hast es angesprochen, wichtig für so einen Erfolg, deswegen sind ja auch diese beiden starken Roster im Super Bowl mit dabei, genauso wie bei der Wagner Big City Hashtag Kansas City Chiefs Edition Pizza mit Rinderhackfleisch, scharfen Jalapenos und roten Zwiebeln belegt ist.
Die perfekten Zutaten.
Ganz genau, denn auch die Pizza, wie auch das Team, braucht die richtige Mischung aus Strategie und Schärfe, aber auch Talent. Und das haben wir ja hier natürlich.
Also für mich sind es die perfekten Zutaten und die ideale Teamzusammenstellung bei der NFL. Ich bin mit meinem Team eigentlich ganz happy. Das ist halt dann fast so wie eine perfekt schmeckende Pizza mit den perfekten Zutaten. Es muss einfach alles stimmen, um erfolgreich zu sein. Und verdammt, jetzt habe ich Hunger. Jetzt haben wir so lange rumgetan, jetzt habe ich Hunger.
Werbung.
Ja, und wir schalten nochmal nach New Orleans und wollen jetzt auf die Eagle-Seite schauen. Cody Benjamin von CBS ist dann gleich unser Gast. Der hat auch mal ein Buch über die Philadelphia Eagles geschrieben. Ist, wie gesagt, in New Orleans und macht da Interviews, ist viel unterwegs. Und dann wollen wir den nochmal so ein bisschen befragen, was er bei den Eagles so mitgenommen hat, so aufgeschnappt hat. In der Saison, aber auch in NOLA, glaube ich, ist die einfache Aussprache. No, New Orleans in Louisiana.
Macht's einfacher für dich, ihn jetzt abzucoden.
Ach Gott, oh Gott.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Cody Benjamin from CBS, who is in New Orleans. How is the atmosphere? Which fan base has the larger number? That's the most important question for me, to be honest.
That's a great question. Well, first of all, thanks for having me on. As I said before the show, it's not every day you get an invite to talk to, you know, NFL fans, NFL experts from across the border, many borders. And so thank you for having me on. I would say that it's definitely been a little heavier on the Eagles contingent so far.
That would be my guess.
Yeah, and I that can change throughout the week. I think that we'll see what happens on Super Bowl Sunday, too. But it seemed like the early indications were that Eagles fans were probably going to outnumber the Chiefs a little bit on Sunday. And that makes a little sense because the Chiefs have, obviously, they've won the last two. They've got their fill. And so I think the Eagles fans are a little probably hungrier to get this one.
Yeah, of course, and you're not saying this because you're around the Eagles and you're writing about the Eagles and you wrote about the Eagles, of course. Yeah, sure. Maybe before we get into it, the Eagles situation right now, tell us the atmosphere for you work-wise. So what are you doing there? Are you talking to the players? How does your normal day in New Orleans look like?
Yeah, so, I mean, the NFL really milks the Super Bowl for what they can get. I mean, it's obviously it's not just Super Bowl Sunday. I mean, on site in New Orleans, preparations have been underway for a long time. And then this week, so I got here on Monday, and then Monday is kind of their first big event, the opening night, where they're bringing the two teams out And, you know, they take the Superdome field, and that's the one time before Sunday that those two teams are brought out and see each other. I think it's the last time they see each other, or they're supposed to see each other, until Sunday. And so opening night, I mean, that's, it's a little bit of a circus because you've got thousands of reporters, and I say reporters, you know, very loosely, because I would say, I don't know, at least 50% of the people there are, they may or may not cover football. They're just there for the festivities. And so you get some serious questions, some not so serious questions. And then in the days after that, so the days that we're working through now, the teams have responsibilities at their hotels. And so we go over to the team hotels in the morning, and they select a certain amount of players to talk on podiums, make some others available. And yeah, they shuffle out the players each day. And outside of that, you've just got a ton of media. So kind of everyone coming together. It's almost like a big football media conference that occurs mm-hmm. at the same time as the Super Bowl. And so, yeah, that's day to day. Kind of you're obviously trying to talk to the big names, you know, the Jalen Hurts, the Saquon Barkleys, the A.J. Browns. But this is also a good time to really get some good information from the players that nobody's talking about, because they often have good stories to tell about what brought the teams to this point. Yeah.
Are you surprised? I mean, you follow the Eagles. Are you surprised about participating in the Super Bowl? I mean, the Chiefs, as you said, it's not a big surprise. I mean, I wouldn't say it's a big surprise that the Eagles are in the Super Bowl, but with the beginning of the season, we know it's a talented team. Did you think it is as good as it is at the moment?
I'm going to be honest that, no, I did not think they would be here. I think that the way that last season ended, and I've watched the Eagles closely for a long time, and the way that last season ended, I mean, that was as ugly as you could get. And it really didn't, you know, last year they had talent. They had what you might consider Super Bowl caliber talent, but it didn't matter at the end because the team looked like it had lost direction. The coaching staff, they made some shakeups during the season. It really looked like a dysfunctional organization in January, and it showed in the playoffs last year. They went one and done. They looked like they hardly had a will to win that game. And so going into the offseason, you know, I really did wonder whether Nick Sirianni would be back as head coach, even though he had such a strong resume. And so I guess I'm most impressed not by the Eagles' talent, but their fortitude, their ability to bounce back. And so they've definitely weathered some storms. And yeah, it does help to have, you know, the best running back, the best wide receivers, the best offensive line. That does help. But I think that their leadership was really shown this year, kind of getting back to this stage.
This is a quite interesting topic, because my question would be, how do you see the development in the offseason last year, but also during this season, mentally and connection-wise between quarterback, head coach? There were a lot of things going on. Yeah. Because we in Germany, we always say like the Eagles are flying under the radar. They had like a 10-game winning streak and nobody was talking about them. But there are no things from outside they would disturb the Eagles, except for 1 week with the A.J. Brown passing could be better. But all the other weeks, it was quite silent. And do you see the development on this side is much better in Philadelphia?
Because a small note, last year they had 10-1. And everybody said, oh, come on, this Eagles team is legit. As you mentioned, last year was maybe the window was more open.
Yeah, well, and certainly I think that relationships and those things did play a part last year, because Nick Sirianni and Jalen Hurts did not seem to be on the same page at the end of last season.
Yeah.
The defense really struggled, and that they struggled because there was a lot of moving parts on the coaching staff. I mean, they went between two different play callers on defense at the end of last year. This year, with Vic Fangio, the new defensive coordinator, I mean, there's so much discipline. There's the fundamentals are back on defense. But yes, I do think they're just a little more buttoned up in terms of those relationships. I asked Jordan Mailata, who is obviously, he has an international background. Mm-hmm. I asked him today about how Jalen Hurts and Nick Sirianni, how their different leadership styles work together. Because if you look at Jalen Hurts, he's very stoic. He's very serious. It's hard to amuse Jalen Hurts. Whereas Nick Sirianni sometimes gets critiqued for being too exuberant. And so I asked Jordan, how do those kind of coexist? And he said they're like fire and ice. He said, one is calm, cool, and collected, and the other one brings the energy all the time. And they kind of work in balance together. And I credit them for figuring that out, because last year it didn't work. This year it does, but it has helped that you have some more order on the coaching staff as well.
What is your impression of Jalen Hurts? As you mentioned, I also watched the clips. He's very focused, very straight. It looks like he doesn't have so much fun with the media availabilities, to be honest. Is he so straight on, only thinking about the Super Bowl and winning the Super Bowl?
Yeah, I think that's part of it. I mean, because he was here 2 years ago and he went through all of this. And to be honest, a lot of this week, the buildup, we still have days to go, and you spend enough days here, even just on site in the preparation, you start to forget, oh, there's a game to be played. Mm-hmm. Like, we're here for a football game, because you get so bogged down and you're spending hours and hours talking to players, asking questions. There's only so many questions you can ask of a player, and I think the players probably feel the weight of that after a few days. And certainly Jalen, more than most, is already he takes football seriously. But the fact that he was through this 2 years ago, nothing that's really said this week in the lead up to the game is going to affect what happens on Sunday. And he knows how it happened, 2 years ago. He wants to get back and he wants to kind of avenge that loss. So I think, yeah, he's not looking forward necessarily to coming down and talking to a bunch of reporters. I think he's looking forward to stepping on the football field, lacing up the cleats and playing.
And there are stupid questions, to be honest. Just
there
my,
are.
My
yeah.
two cents.
Yes. A lot of, yeah, for yeah. sure. You see the guys also through the media availabilities. How fit is Jalen Hurts actually then? Because he had also concussion topics going on in the regular season, his knee in the postseason. And also, how's your feeling about the offensive line guys, Jurgens and Dickerson? Because the run game or the run block for these guys, for Saquon Barkley, it's pretty important, and they were banged up in the championship game as well.
Yeah, I feel really good about all of them, I think, because, there hasn't been a whole lot of concern publicly from the offensive line about anyone missing any time. Landon Dickerson, Cam Jurgens, both of those guys kind of expressing this week that, they'd almost have to be taken out on a stretcher to not be playing in this game. And I think that's true. I mean, obviously they showed that in the playoffs. And then for Jalen, I had some skepticism wondering how healthy he would be in the NFC Championship. We kind of forget that going into the NFC title game, there was legitimate worry about, is he going to be able to move? He moved, he moved very well. And so if Jalen Hurts can move very well, that's good for the run game. But he's had some of his best, success as a passer just standing in the pocket anyway. So from a health perspective, yeah, I think they're in good shape.
We mentioned Brenton Graham in this podcast, not with you, but with one of our pundits. Do we have any information? Is he coming back? Will he be part of the roster? I mean, then everybody is fit for would be available for Sunday.
Yeah, I mean, all indications are Brandon Graham's going to be playing. I think that, he has just expressed, optimism about mm-hmm. this whole week, and he's been in a good mood. He's been made available to the media. That suggests to me that he's going to be out there. And it seems like he's leaned toward, he has hinted both ways, but it seems like this really will be, his last game as an Eagle. I know he's teased, the thought of coming back again, but I think that he's going to be out there. And again, this probably isn't going to be put him out there and give him a huge workload, but just to give him some snaps in that rotation, I think so.
And maybe because you told us before the show you're from Pennsylvania and you followed the Eagles also as a kid, what do you say would be for you the key in this matchup, Chiefs-Eagles, with these pretty, pretty nice defenses, of course, by the Eagles, and the run game, of course, on the other hand? What do you think is the most important matchup for you?
Well, I think that obviously it might not be an original thought, but ball security, you know, controlling the ball has been such a theme for both the Chiefs and the Eagles. You know, Patrick Mahomes kind of started the year a little bit shaky for the Chiefs as a passer, but he, in the second half of the year, really controlled the ball through the air. Jalen Hurts, kind of a similar story, you know, out of the gate. Mm-hmm. You forget, it seems like years ago now, but back in September, one of the issues with Jalen was he was kind of forcing some throws when he didn't need to, and he kind of reined himself in, and they leaned heavy into Saquon Barkley. And as a result, they really haven't lost the football a lot while they've taken it away a lot. So the last thing you want as an Eagles fan in this game is for Saquon Barkley to finally lose the football, you know, with a fumble, Jalen Hurts to finally force a throw when he doesn't need to. And so I think they just need to play their game. They play what got them here, because their defense, I think, is just as good, if not better, than the Chiefs. Their run game is definitely better than the Chiefs. The pass game hasn't been, it doesn't have the high ceiling that people want to see, but you've got A.J. Brown. You've got Devontae Smith. You've got the pieces. Play your game, control the ball, control the clock. I think the Eagles, if they do that, they should be able to. I say should because, I mean, the Chiefs, they make everyone look foolish, but the pieces are there for the Eagles.
Yeah, definitely. Yeah.
Yeah. Turnover battle will be, will be a key point in this matchup. 2 years ago, it was one of the most high scoring games ever in a Super Bowl. What is your feeling for Sunday? Will it be a defensive minded game, because both are very strong defense wise? I mean, the Eagles, maybe the best defense I saw in the last, I don't know. They had been very well 2 years ago, but I think this year there is no weakness.
Yeah, yeah. I mean, 2 years ago, they racked up a lot of sacks. They got a decent amount of turnovers, but they also gave up a lot of big plays. And we saw that, you know, their secondary really got burned kind mm-hmm. of in the
That's
second
different.
Half.
Yeah.
But I would be surprised if it's another 38-35 game. I think it's probably more comparable to last year's Super Bowl is what I would expect, you know, with the 49ers and the Chiefs. That was kind of a, you know, kind of an ugly, you know, defensive battle for a little mm-hmm. while. And so I think that the best thing that the Chiefs do is play defense, with Steve Spagnuolo calling that defense. The best thing that the Eagles do right now is shut down the other team with Vic Fangio. So, yeah, it could be kind of an old school, you know, in the year where Saquon Barkley has kind of revived the running back position. This might be the Super Bowl that kind of revives we should care about defense.
So yeah. I can write it down overtime, that's for sure.
I mean, that would be entertaining. It'd be, yeah.
It will, absolutely, absolutely.
Yeah.
Defenses wins championship, no? As we always say. And of course, and it's kind of funny when we look back like 2 years ago also, when the running backs had no market anymore. And now guys like Saquon Barkley are the guys we are talking about all the time. Huh?
Yeah. Yeah, I mean, it shifts quickly. I mean, 2 years ago, in the Super Bowl, it was the Eagles' pass game that really did all the
mm-hmm,
work.
Mm-hmm.
I mean,
yeah,
it was A.J. Brown, it was Devontae Smith. You almost forget that Miles Sanders was the Eagles' running back because
I forgot him. To be honest, I forgot him. I was thinking about who was it 2 years ago. It's not far away. What is it? It was Miles Sanders, yeah, for sure.
It was Miles Sanders. They actually used Kenny Gainwell a little bit more. But yeah, running back was essentially, it was a non-factor in that game. I don't think that will be the case this time.
No. Yeah. I have a last question, because Philly is such a special sports city. I mean, Philly won the Super Bowl 2017. It's not so long time ago. What would it mean for Philadelphia? The Sixers are a little bit crap this season. The Flyers developing, the Phillies. What would it mean for a sports city like Philadelphia winning the Super Bowl?
Yeah, I think, I mean, a championship is always special because it's only one team every year. I think for this moment for Philadelphia, I think it would be validation for this current Eagles regime. I mean, I think that a lot of people were very excited about seeing Jalen Hurts, you know, Nick Sirianni, so fresh on the scene a couple years ago, reach that stage, and then to nearly knock off Patrick Mahomes and the Chiefs. I just think it would be almost like a balm for that wound that occurred 2 years ago. And I think it would also, it would kind of confirm the Eagles as not a dynasty necessarily, but definitely a powerhouse in the NFL, because to make the Super Bowl, you know, 2 times in the last 3 years, 3 times in the last 8 years, that's a lot more than, you know, many teams can say.
For sure.
And yeah. So it's not quite Chiefs level, but it's up there. And so I think that just like, you know, the first one, I think Eagles fans will say the first one, you'll never replace the feeling of like the first time you win it. But once you get one, that's the standard. Then you're never satisfied unless you're getting back. So, yeah, I think it would feel good, obviously.
That's the key point. Yeah, for sure. Ja, dann sind wir eigentlich ganz gut eingestimmt für den Super Bowl 59 aus Folge des Podcasts Nummer 59. Da schließt sich der Kreis, vorn und hinten eine Klammer, wie es so schön heißt. Ich glaube, wir haben wirklich alles abgefrühstückt, was wichtig ist, und ich bin bestens eingestellt, vorbereitet, und ich habe richtig Bock jetzt einfach drauf, dass es am Sonntag losgehen kann, ab 23.45 Uhr mit uns drei Nasen, hast du vorhin so schön gesagt.
Genau, mit Nadine, mit Flo, mit mir. Ich freue mich drauf, natürlich ein größeres Team noch im Hintergrund, die Show dann präsentieren, das sind jetzt nicht nur wir. Nee, viel Spaß mit der Ausgabe, hoffentlich seid ihr gut vorbereitet auf den Super Bowl. Gebt uns gerne Feedback, ihr könnt bei Spotify beispielsweise kommentieren, ihr könnt uns natürlich schreiben in den Shownotes, da sind dann unsere...
Habt ihr auch schon, ne? Vielen Dank an alle, die bei Spotify geschrieben haben, das wurde uns letztens zugetragen, wir kannten die Funktion nicht als Technik-Noobs. Mega cool, vielen lieben Dank für vieles Feedback, sehr stark.
Genau, und jetzt voller Fokus auf Super Bowl 59 mit Endzone, der DAZN NFL Talk, Ausgabe 59.
Endzone, der DAZN NFL